Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
So, was ist jetzt los eigentlich?
Bist du fertig? Bist du bereit?
Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich darf das Mikrofon nicht kippen, hast du gesagt. Oder?
Nein, darfst du nicht.
Darf man nie mehr?
Darfst du nie wieder.
Man darf übrigens auch nicht sein Mikrofon auf die linke Brusthälfte klemmen und nur nach rechts sprechen, habe ich gehört heute. Du krasser Anfänger.
Kommst du mir jetzt so, oder was? Du Sack.
Mm. Sack. Mm. Lecker.
Ja.
Kannst du mal probieren, ob es dir schmeckt.
Machst du jetzt dein Handy eigentlich mal weg?
Habe ich doch jetzt.
Okay. Ich probiere mal, du kannst ja kurz was zu den Löwis sagen.
Der Sponsor dieser Folge und der anderen.
Ja, das hast du schon auch mal wieder ordentlich gesalzen hier.
Echt?
Ja.
Ist versalzen, oder wie?
Bisschen.
Ich bin halt so verliebt in dich. Habe ich mir gedacht, da tue ich mal ein bisschen Salz rein. Findest du es zu salzig? Echt?
An der Grenze ist an der Grenze auf jeden Fall. Wisst ihr, was nie zu salzig ist? Löwenanteil.
Oh Mann, hey. Jetzt bin ich ein bisschen traurig.
Wieso?
Ich finde es genau richtig, weil es ist süß, aber eben auch schön salzig.
Ja, auch so, ich finde die Salzigkeit mit der Kirsche ist so ein bisschen strange. So.
Mir schmeckt sehr gut.
Es schmeckt nicht schlecht.
Du musst es ja auch nicht austrinken. Ich trinke es auch gern.
Ich werde es auf jeden Fall austrinken.
Ja, also kann es so schlecht nicht sein.
Habe ich ja nie gesagt.
Oder muss es nur wirken und nicht schmecken?
Ich habe nie gesagt, dass es schlecht schmeckt und ich habe auch nie gesagt, dass es nur wirken muss.
Auch du hast mich schon ein bisschen angeschrien.
Sei nicht so empfindlich.
Jetzt kommst du wieder mit der Fragilitätsnummer, oder wie?
Ja. Natürlich.
Also ich finde es sehr gut. Ich schenke mir jetzt auch gleich mal nach.
Ui. Also, wir probieren das nochmal. Dieser Podcast wird zu euch gebracht von Löwenanteil.
Oh Mann.
Wir hatten gerade ein Meeting und ich habe mir mal wieder das Chipotle Chili gemacht. Natürlich mit Lagamar und zwei Eiern und es war köstlich, es war sehr lecker. Ich bin sehr gesättigt jetzt, muss ich sagen.
Die zwei Eier habe ich gar nicht gesehen. Hast du die reinpuschiert und dann zerkleinert, oder?
Ich habe sie pushiert und dann wurde ich zu ungeduldig und dann habe ich sie einfach verrührt.
Okay.
Und dann waren da so. Aber das kann man auch machen.
Ja, klar, absolut.
War auch ganz gut, weil dann hatte man so eiweißreiche Teile.
Eiweißinselfäden.
Genau.
Mhm.
Und ab und zu hatte man aber auch eigelbigere Löffel mit drin.
Mhm.
Also sehr variabilitätsreiche Portion Löwenanteil, die ich mir da gemacht habe.
Okay.
Leute, bestellt euch euer Löwenanteil mit dem Code MTMT, dann kriegt ihr 10% auf alles von Löwenanteil. Zum Beispiel auf das Chipotle Chili. Wir arbeiten immer noch an einem Rabattcode für Eier. Aber Eier wollen uns bis jetzt noch nicht sponsern.
Mhm.
Ich habe schon ein paar Anfragen rausgehauen, aber Big Eier hat sich noch nicht zurückgemeldet. Leider.
Kommt noch.
Das wär noch ein Produkt, hinter dem wir zu 100% stehen könnten.
Absolut.
Eier.
Eiers.
Aber ja, bis es soweit ist, eben kriegt ihr den Rabatt nur auf Löwenanteil und hoffentlich bald auch auf Eier.
Ich drehe mal den Griff schon mal zu dir so,
falls schön, dass ihr
doch noch nachschenken willst.
Hier seid. Wir machen heute mal wieder eine Q&A-Folge. Wir haben ganz ausführliche Fragen bekommen im Newsletter. Und willst du noch irgendwas sagen oder soll ich gleich mit der ersten Frage anfangen?
Fang ruhig an.
Der Philipp fragt.
Ah, doch, ich wollte was sagen.
Ich wusste, schon. Ich wusste.
Mir ist es wichtig, dass ihr wisst, dass auch wenn ich mich nicht explizit darauf vorbereite, mir es schon ein großes Anliegen ist und sehr wichtig ist, eure Fragen zu beantworten. Das ist nun mal so.
Hä? Ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet.
Ja, nein, aber also so man
könnte. Obwohl doch, habe ich. Ich habe sie mir einmal durchgelesen.
Siehst vorab. Du? Man könnte ja davon ausgehen, dass man sich wirklich vorbereitet. Aber das ist ja, ich glaube, das macht's ja auch aus, oder? Dass wir eben.
Ach so, dass man sich so Notizen schreibt.
Und so ja, weiter. Nein, dass man einfach halt so, dass wir es halt so besprechen, wie wir es eben besprechen.
Ja, ich finde.
Aber es ist schon wichtig, finde ich.
Ich fände es auch ein bisschen komisch und fast schon so ein bisschen fake, wenn ich mich jetzt zu Hause hinsetzen würde und dann schlage ich irgendwie nochmal alle Sachen nach und so weiter. Also das kann man schon auch machen. Ist ja auch nichts Verkehrtes dran, aber irgendwie fände ich es komisch. So, das wäre ganz untypisch für die Art und Weise, wie wir arbeiten hier im Podcast.
Ich glaube auch, dass es so, also für mich wäre es dann eher so, wenn ich mich explizit auf eine Frage oder halt alle Fragen vorbereiten würde, dann wäre es wahrscheinlich so, dass man aus jeder Frage eigentlich eine eigene Folge machen könnte. Aufgrund der Tiefe, wie man dann diese Frage wahrscheinlich zerlegen könnte. So.
Das wäre problematisch, ja. Dachte ich auch gerade, weil dann oder? Stürzt du dich in so ein Rabbit Hole. Auf einmal rein.
Ja. Also mir ist nur wichtig, dass ihr einfach wisst, weil wir rufen ja dazu auf und wir wollen das ja auch proaktiv, dass wir das sehr ernst nehmen und dass uns sehr daran gelegen ist, dass wir so mit auch in den direkteren Austausch und Dialog mit euch kommen können.
Ja, ich finde die Q&A-Episoden immer gut, weil auch einfach gute Fragen gestellt werden.
Also dann?
Falls ihr euch fragt, wo kann ich meine Frage stellen? Da müsst ihr unseren Newsletter abonnieren und dann bekommt ihr, ich glaube, einmal im Monat die Möglichkeit dazu.
Schon salzig.
Und eure Frage wird dann im Podcast beantwortet, so wie heute. Und wir starten gleich mit der Frage von Philipp. Weshalb sieht man in eurem Training wenig Klimmzüge? Sind sie zu stark und ihr zu schwach?
ist es so?
Frechheit? Ja, habe ich mich auch gefragt. So, ist es wirklich so? Weil es werden sehr viele Klimmzüge trainiert. Ich trainiere sie halt nicht gerne.
Ja.
Und gut, meistens sieht man halt Trainingsausschnitte von Basti oder von mir, aber der Basti trainiert eigentlich auch fast, also ja nicht fast immer, aber meistens macht er irgendwie Klimmzüge in seinem Training. Du so? Machst du gerade welche?
Ja.
Ich mache gerade auch wieder welche übrigens. Ich habe gestern habe ich erst Shit bekommen von einigen Leuten, die sich über meine Form aufgeregt haben in meinen Klimmzügen.
Verstehe ich, also ist auch total nachvollziehbar und ich würde da definitiv mit einstimmen, Leute.
Das ist so. Leute, ihr wisst doch, dass die Technik und die Ausführung einer Übung abhängig ist vom Ziel des jeweiligen Menschen und vom Ziel, dass dieser jeweilige Mensch mit dieser jeweiligen Übung verfolgt.
Was wolltest du jetzt? Du wolltest mit dem Gewicht, das du da zwischen deinen Beinen hast baumeln lassen, Kipping Pull-Ups lernen, oder wie?
Ich wollte mich einfach hochziehen mit dem Gewicht.
Ja.
Und wie, ist mir scheißegal. Im Trainingszyklus davor habe ich gestackte Klimmzüge gemacht.
Ha. Siehst du,
und da sind die jetzt besser? Ist es jetzt besser, wenn man einen gestackten Klimmzug macht?
Nein, also es ist was anderes
halt. Also erstens geht es mir natürlich krass auf den Sack, wenn Leute ohne Kontext und ohne Verständnis für das, was ich mache und warum ich es mache.
So wie ich bei der Barbara, oder?
Mich korrigieren.
Mit den Scallops.
Ja, genau. Ja. Richtig, genau so. Das nervt mich ein bisschen, aber irgendwie ist es auch normal, weil halt die meisten immer noch so eine Idealvorstellung haben und unter gewissen Voraussetzungen würde ich auch sagen, dass meine Form scheiße war. Aber in dem Fall war es mir, was schreist du mich jetzt hier so an? In dem Fall war es mir scheißegal. Also ja, ich glaube, es ist ein Mythos, dass bei uns keine Klimmzüge trainiert werden.
Also es ist so, wie du es gerade beschrieben hast. Also man sieht einfach viel dein und Bastis Training. Wenn man aber zum Beispiel das Training vom Vince sehen würde, zum Beispiel der hat Vince oder auch Jago, die Amigos generell so ein bisschen, die trainieren, ich glaube, sogar zwei oder dreimal. Der Vince, glaube ich, dreimal die Woche Klimmzüge oder halt Klimmzugvarianten, also halt so in Pursuit of
so einarmige Sachen,
einarmige
so
Archer-Klimmzüge, und ganz genau, so ein Zeugs halt. Ja.
Also es werden tatsächlich im Gym alle möglichen Klimmzugvarianten von allen möglichen Menschen trainiert. Und das, was ihr auf Instagram seht, ist halt immer nur so ein ganz kleiner Ausschnitt. Und trotzdem, ich mag Klimmzüge nicht. Deswegen habe ich sie auch eine ganz lange Zeit wirklich gar nicht in meinem Training gehabt. Und auch das ist so, Mai, Klimmzüge sind für mich jetzt auch nichts Besonderes. Das ist halt eine Pull-Übung. Kann ja auch irgendeine andere Pull-Übung machen. Also es geht für mich, schwingt da immer so ein bisschen so dieses mit, so hey, man muss doch Klimmzüge machen, oder? Wieso macht ihr keine Klimmzüge? Das kann ja wohl nicht sein. Also, I don't care. Aber ich mache sie jetzt aktuell wieder, weil ich sie halt echt ungern mache. Deswegen habe ich sie mal wieder eingebaut. Damit hier nicht irgendwer kommt und sagt, sind sie zu stark und ihr zu schwach. Was für eine Frechheit, Philipp. Du, komm du mir mal hier unter die Finger.
Aber es ist schon eine...
Dann also so, mache ich einen Klimmzug.
Wie du es gerade beschreibst,
ich kann nämlich einen.
Ist, das ist schon einfach eine Sache. Also wofür macht man Klimmzüge? Also was ist wirklich die Intention? Und wofür macht man zum Beispiel einfach Pulldowns? Also Seated Pulldowns. So vielleicht sogar mit dem gleichen Griff. Das sind halt für mich sind das einfach zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, und ich finde halt, wenn ich auf gewisse Dinge achte in der Zugbewegung, dann geht es halt mit sowas wie Pulldowns einfach besser, weil du fixierter bist, weil du mehr externe Stabilität hast, weil du deine Position besser kontrollieren kannst, weil du deine Bewegung ein bisschen besser kontrollieren kannst.
Genau.
So, es macht halt ein paar Dinge einfach ein bisschen leichter. Plus, ich mache halt auch gerne einarmige Pulldown-Varianten und da bin ich leider wirklich viel zu schwach, um saubere, einarmige Klimmzüge zu machen.
Ja.
Leider zu schwach.
Ist ja auch klar. Also jedem und jeder, der hier zuhört, sollte der Unterschied eben zwischen diesen zwei beschriebenen Sachen klar sein.
Ja, aber eben, das war lustig, weil gestern habe ich habe einmal Hate von Calisthenics-Menschen bekommen für meine Form und noch Hate bekommen von Bodybuildern. Beide waren so, also macht man keine Klimmzüge. Ich so, ja. Vielleicht ist es so in deinem Wertesystem. Nächste Frage, also es sind drei Fragen in einer Frage. Nee, zwei Fragen. Welche Teile von Bill Hartmans Modell stecken in der MTMT-Methode drin? Welche Teile von dem Modell stecken drin? Naja, das Modell steckt halt drin, so ein Überblick über dieses Modell steckt drin. Es wird nicht im Detail irgendwie beleuchtet, aber die Grundidee, dass man Bewegung aufteilt in Expansion und Kompression und was das bedeutet, das steckt da alles drin, das wird erklärt, weil es ein sinnvolles, nützliches Modell ist, das wir auch benutzen in unserer Philosophie, in unserem Trainingsansatz.
Mhm. Auf das hätte ich es auch runtergebrochen. Also das Grundverständnis über Expansion und Kompression. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Takeaway von Bill Hartman.
Ja, und auch so ein bisschen so diese Fluid Dynamics und so weiter. Also dass quasi Bewegung nur passieren kann, wenn es einen Gradienten gibt, also wenn es irgendein Gefälle gibt. Wenn es kein Gefälle gibt, dann kann auch keine Bewegung passieren, weil dann bewegt sich einfach nichts am Ende. Also einfach eine andere Perspektive auf Bewegung als die klassische mechanische Perspektive, die wir meistens auf Bewegen haben. Und deswegen sehr nützlich, weil es eben die eigene Denkweise noch mal ein bisschen erweitert und einem mehr Erklärungsmöglichkeiten gibt für gewisse Phänomene.
Ich denke einfach genau, Expansion und Kompression zu verstehen und alles, was damit einhergeht oder gekoppelt wird, so. Also ich nenne es mal Bewegungsrichtungen, Bewegungstriaden etc. Weniger irgendwie Propulsion an sich, was ihm ja auch total wichtig ist. Wobei wir dann, wenn wir expliziter darüber diskutieren, auch darüber sprechen. Also vielleicht auch so bezogen auf den Gangzyklus oder auch bezogen auf Varianten von Unterkörperbewegungen zum Beispiel, die wir selbst irgendwie ausführen oder die wir andere Menschen trainieren lassen. Aber ich denke eben auch so, für mich grundsätzlich, das wichtigste Verständnis war eben, Kompression und Expansion irgendwie zu verstehen und als additives Element zu den anderen Grundprinzipien, wie alle möglichen Dinge, die eben in der Methode besprochen werden, zu haben. Also wie so eine große Faux, wo man halt einfach extrem viel reinschmeißt und dann kocht man da so sein Süppchen und am Ende des Tages riecht schon so gut und schmecken tut es dann nochmal viel besser.
Ich habe mit Manolo Shoutout, dem Gravity Coach, letztens gesprochen und wir werden einen kleinen Beitrag zu seinem neuen Atemkurs beisteuern und unser Thema soll da quasi sein, die Verbindung zwischen Atemzyklus und Gangzyklus. Und ich finde zum Beispiel Verbindungen zwischen diesen beiden grundsätzlichen Bewegungen wirklich sinnvoll herzustellen, geht eigentlich nur, wenn man das durch die Linse Expansion und Kompression betrachtet und diese stereotypischen, archetypischen Bewegungen, die unser Körper eben gerne miteinander koppelt. Also Kompression ist gleich Innenrotation, ist gleich Adduktion, ist gleich Pronation Und Expansion ist gleich Außenrotation, ist gleich Abduktion, ist gleich Supination und so weiter. Also wenn man diese Dinge miteinander verbindet, und da liegt ja auch der große Wert von in diesem Modell, ist ja die Einfachheit, dass man eben komplexe Dinge einfach auf zwei Variablen runterbricht. Expansion und Kompression, mhm, beziehungsweise Außenrotation und Innenrotation.
Und vielleicht auch noch so Kraftgenerierung, Kraftrealisation irgendwie so. Also so auch noch zu zwei Begrifflichkeiten da halt daran koppelt irgendwie, oder?
Und dann kann man auch noch relative Bewegung und Orientierung dran koppeln, ja, und so. Also es gibt einfach ganz, ganz viele Konzepte, die dann, die man eben miteinander verknüpfen kann, und dann existieren nicht mehr in deinem Kopf so einzelne Ideen und Konzepte und Theorien, die so immer abgegrenzt voneinander sind, sondern du verbindest halt in deinem Kopf diese ganzen verschiedenen Konzepte und Ideen und so weiter miteinander, und dann macht alles irgendwie mehr Sinn. Weil, ja, es halt ein großes, stimmiges, zusammenhängendes Modell von Bewegen ist. Und jeder von uns hat sein eigenes Modell von Bewegung in seinem Hirn drin. Mhm. Und eben, wenn es da mehr Verknüpfungen gibt und wenn halt Dinge auch logisch zusammenpassen, dann ist das immer ganz cool, weil man dann halt besser über Bewegen nachdenken kann.
Ich glaube, was du gerade gesagt hast, so diese, dass du Abschnitte, Teilbereiche, wie zum Beispiel vom Gangzyklus, irgendwie so differenziert betrachtest, ist dann irgendwann mal nicht mehr notwendig, wenn du einfach das, die Komplexität dahinter verstanden hast und sie reduziert darstellen kannst, weil du sie eben begriffen hast. Das ist das Schöne daran.
Ja, das ist schon cool. Also allein die Möglichkeit dann zu sagen, okay, mittlere Standphase ist im Innenrotation, ist Kompression zum Beispiel, gibt dir halt einfach mehr Möglichkeiten im eben im Nachdenken über Bewegen, aber dann auch im Generieren von sinnvollen Hypothesen, im Finden von den richtigen Übungen, von den richtigen Qualitäten, die du mit jemandem trainieren willst und so weiter und so weiter. Also diese Teile stecken in Bill Hartmans Modell drin. Das ist schon so, eben es gibt ein Kapitel über dieses Modell, aber die Grundprinzipien von diesem Modell, die werden immer wieder auftauchen, auch in anderen Kapiteln von der MTMT-Methode. Die sind auch so, das ist so ein bisschen fast wie der Kleber, der so eben das irgendwie alles dann so zusammenhält. Auch so die Konzepte aus verschiedenen Richtungen. Mhm. Das habe ich so gemeint mit, dass man eben dadurch Dinge miteinander vernetzen kann und eben alles zusammen Sinn macht und nicht nur Dinge für sich selbst Sinn machen. Für sich selbst genommen.
Mhm. Schön gesagt.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Beste Grüße. Wink mit der Fondue-Gabel aus der Schweiz. Philipp. Liebe Grüße zurück. Macht man das so in der Schweiz? Winkt man da mit der Fondue-Gabel?
Ja, weil man
Käsefondue oder Fleischfondue?
Ja, für mich Fleisch, aber der Schweizer natürlich Käsefondue. Ja. Können Sie es auch mal einladen? Wir essen schon auch ein paar Kilo Käse. So ist
auch
nicht.
Ein Käsefondue. nächste Frage, der Max. Sehr Max. Sein Lieblingsthema. Thema Ursache versus Kompensation.
Welcher Max? Der Max.
Der Max.
Der Max. Hi Max.
The one and only.
Ach ja.
Hätte ich die Frage vorgelesen, hättest du gewusst, von welchem Max ich rede. Thema Ursache versus Kompensation. Es umtreibt mich, und in meinem Umkreis sprechen viele von ursächlich behandeln, und täglich bekomme ich die Frage nach der Ursache von Beschwerden gestellt. Muss ich leider immer mit keine Ahnung beantworten. Wie kommt ihr mit dem Konflikt zurecht, wenn ihr ihn ebenfalls in euch austragt, dass wir wahrscheinlich, auch wenn wir noch so sehr in die Tiefe gehen, wahrscheinlich doch nur an primären Kompensationen arbeiten? Und ist Teil der Verhaltenstherapie nicht auch nur das Erlernen von besseren Kompensationsmechanismen? Und ist Training somit nicht das gleiche wie Verhaltenstherapie?
Ja, ja. Ja, 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 ja. 6 Fragen, oder?
Da waren ganz schön viele Fragezeichen drin auf jeden Fall.
Na, sag mal.
Wie kommt ihr mit dem Konflikt zurecht, dass wir wahrscheinlich, auch wenn wir noch so sehr in die Tiefe gehen.
Nein, das habe ich schon verstanden.
Wahrscheinlich doch nur an primären Kompensationen arbeiten. Das war eine Teilfrage.
Ja. Ich glaube bei dir, Max, ich würde nochmal zurückgehen, weil ich würde auf dieses keine Ahnung eingehen wollen. Erstmal.
Da wäre ich auch drauf eingegangen, ja.
Ja, Max, keine Ahnung. Und ich glaube, dass du hast ja den Stellenwert bei deinen Patienten und Patientinnen und auch die Eloquenz und eben die Power, dass du das mit bestem Wissen und Gewissen auch vermitteln kannst. Keine Ahnung zu sagen. Jemand anders, der vielleicht noch nicht so weit in seiner Karriere ist wie du, da würde ich das eher als ein bisschen schwieriger bezeichnen und würde es wahrscheinlich vorsichtiger transportieren. Aber ich glaube, du kannst definitiv mit allen Menschen, mit denen du arbeitest, keine Ahnung sagen. Und ich fasse jetzt mal alles zusammen nur und dann können wir das ja nochmal aufbröseln. Ich glaube, dass darin zu dem Punkt in deiner Karriere ja auch so viel Mehrwert liegt. Also für mich ist es mittlerweile so, dass der Fakt, den du gerade beschreibst, ja eine unglaubliche Leichtigkeit geben kann. Und ich glaube, so rum müssen wir mal darüber nachdenken. Dass wir die Möglichkeit haben, weil wir die Grenzen unseres Handelns wissen, also metakognitiv darüber nachdenken können, halt eine unglaubliche Leichtigkeit und einen unglaublichen Mehrwert in der tatsächlichen Arbeit finden können.
Okay, halt, stopp. Für uns ja, für Trainer und Therapeuten gibt es eine Freiheit, diese Metakognition und sich eingestehen zu können, dass man sagt, ich weiß es nicht. Aber in der Kommunikation mit Kunden und Patienten ist es wieder was anderes.
Sage ich ja gerade.
Ja.
Ich glaube, das ist total. Ich muss wieder auf meinen Modus operandi kommen, wieder mal. Wenn wir als allererstes mit allen Menschen, mit denen wir arbeiten, Selbstorganisation als Organismus in dieser Welt erklären, dann darauf gründend irgendwie Selbstwirksamkeit und davon ableitbar Selbstverantwortung. Ich glaube, dann machen wir einen sehr, sehr guten Job. Und dann können wir mit dem Menschen zusammen, den wir therapieren, den wir betreuen, whatsoever, dann haben wir eine Möglichkeit, einfach aufgrund der Sprache, die wir sprechen, halt Menschen dazu zu bringen, dass sie eben selbstwirksam ihr Leben leben. Und auch die Skala, und ich muss auch auf unser Skill-Meeting vom Montag irgendwie zurückkommen. Ich glaube, da am Montag war es. Oder Gespräch, das wir jetzt diese Woche auch irgendwann hatten. Ich glaube, Montag Skill-Meeting war es. Ich glaube, dass wir als Personen das Spektrum von Schmerzempfinden nur allein natürlich durch unsere Haltung und durch die Art und Weise, wie wir als Menschen agieren und wie wir auftreten, wie wir kommunizieren den Menschen gegenüber, schon dahingehend verschieben können, dass Leute einfach von vornherein Schmerz anders einschätzen und anders wahrnehmen.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass wenn man jemanden, der Beschwerden hat und der nach der Ursache fragt, wenn man diesem Menschen einfach sagt, keine Ahnung, dass wir dann einen großen Fehler begehen. Also wie man das kommuniziert, ist halt super wichtig. Und also klar sage ich auch manchmal, das kommt natürlich auf den individuellen Kontext an und so weiter. Aber ich würde, glaube ich, meistens eher sagen, so, ich glaube, es liegt da und da dran. Auch wenn ich mir gar nicht so sicher bin, weil unsere Aufgabe ist auch oft halt, Sicherheit zu vermitteln. Und alleine den Buy-in, den du kreierst, wenn du jemanden sagst, auch wenn es nicht stimmt, auch wenn es gelogen ist, wenn du jemanden sagst, es liegt da und da dran und dafür musst du die und die Übungen machen, dann wird der Mensch die und die Übungen machen. Wenn du dich hinstellst und sagst, boah, ich habe keine Ahnung, aber keine Ahnung, probier mal die Übungen aus, die helfen vielleicht.
Das ist natürlich Blödsinn.
Dann wird der Mensch die Übungen nicht machen.
Du konterkarierst ja jetzt meine Haltung komplett gerade. Also genau so habe ich es ja eingeleitet. So ist es natürlich falsch, das ist ja vollkommen klar. Ich habe ja gerade gesagt, der Max kann das. Mit allem, was der Max darstellt.
Ja, aber ich beantworte die Frage halt für alle da draußen. Und das ist halt einfach ein super wichtiger Punkt, dass man sich eben nicht einfach hinstellt und sagt, keine Ahnung, auch wenn es so ist. So, ich weiß auch, dass ich keine Ahnung habe, was die tatsächliche Ursache ist von dem Problem von meinem Kunden. Aber trotzdem kommuniziere ich das halt nicht so. Und das ist halt ein verdammt wichtiger Punkt.
Dann hast du mir aber nicht final zugehört. Weil
ich hätte schon zugehört. Ich will nur weiter darauf eingehen, weil das ist für mich das Wichtige. Und ich will nicht, dass Leute rausgehen und
keine Ahnung sagen.
Keine Ahnung sagen zu ihren Kunden.
Natürlich sollen sie nicht keine Ahnung sagen. Das ist ja vollkommen klar. Sie könnten aber trotzdem sagen,
let me talk my shit.
Sie könnten aber trotzdem sagen, keine Ahnung, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, weil die Superpower hast du selbst schon in dir. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also ich denke einfach, dass wir Menschen dazu erziehen müssen, dass sie eben selbstwirksamer sind, als sie es vielleicht jemals irgendwie zugelassen haben oder gedacht haben, sein zu können. Das ist ja nur meine Intention von der Aussage, die ich gerade getroffen habe. Natürlich will ich nicht, dass man sich hinstellt und sagt, keine Ahnung, und die Arme verschränkt, so ist mir doch egal, so am Ende des Tages, ich kann es nicht wissen. Das ist nicht die Absolution, die ich hier aussprechen will, ganz im Gegenteil. Ich möchte mit der Möglichkeit zu sagen, ich kann dir die klare Ursache nicht nennen, weil sie mannigfaltig ist. Ich glaube aber, dass wir uns definitiv dahin bewegen können, dass du weniger Schmerzen hast, dass du whatsoever, fill in the blank. Das ist meine Intention. Nichts anderes wollte ich sagen.
Und noch ein Punkt. Ich glaube, dass wir oft die Ursache eigentlich kennen. Das kommt jetzt auch noch dazu. Mhm. Weil wenn wir jetzt mal weggehen von biomechanisch reingezoomten, nerdigen Erklärungsmodellen für Probleme. Wenn wir uns davon mal komplett trennen und uns dann jemanden angucken, der kommt zu uns und der hat Schmerzen hier und da und will wissen, was die Ursache ist. Dann ist die Ursache ganz oft, dass dieser Mensch nicht belastbar ist, nicht aktiv ist und sich seit 20 Jahren nicht mehr bewegt und nicht mehr belastet
hat. Und vielleicht noch nie bewegt hat. Und nie gelernt hat vielleicht.
Und vielleicht hat er auch noch einen beschissenen Lebensstil dazu. Also weißt du, das ist so, das ist mir auch nochmal wichtig in dem Kontext. Weil wenn man über Kompensationen spricht und wenn man über ursächliches Arbeiten spricht, dann sollten wir nicht über die Ursache im biomechanischen Kontext nachdenken, sondern die Ursache im Leben von diesen Menschen.
Ja, absolut.
Und das ist oft relativ simpel. So, du bist unfassbar schwach, du bist unfassbar inaktiv, du bist extrem fragil durch deinen Lebensstil der letzten, keine Ahnung, Jahrzehnte. So, wenn du diese Dinge veränderst,
that's what I'm talking about,
dann setzt du an der Ursache.
Ja,
ja, es ist mir schon klar, dass wir keine konträren Standpunkte vertreten. Aber das muss halt jeder verstehen. Und dann kommt auch so dieses, dass man quasi die Leute anlügt und so tut, als wüsste man, was los ist. Manchmal passiert es, oder es passiert ganz oft nicht willentlich in unserer Branche. Aber warum funktionieren denn Sachen, die nicht funktionieren dürften? Warum funktionieren so viele von den Sachen, für die es keine Evidenz gibt? Warum funktionieren so viele Sachen von denen, wo die Leute im Internet immer sagen, dafür gibt es keine Evidenz, das ist Bullshit? Weil jemand zu irgendwem kommt und der eben, der lebt in seiner eigenen Welt und sagt, ja, das liegt daran, dass du da einen Triggerpunkt hast und wenn du den mit diesem Tool zum Beispiel triggerst, dann gehen halt Probleme weg. So, das ist zwar falsch, wahrscheinlich, aber der Mensch hat endlich eine Erklärung, woher seine Probleme kommen und er kriegt eine Lösung präsentiert und alleine dadurch wird es wahrscheinlich einen Placebo-Effekt geben und der Mensch hat weniger Probleme. Auch wenn nichts davon stimmt. Also, und damit will ich auch wieder nur auf den Punkt bringen, wie deep und komplex es halt wieder ist, so von wegen Ursache und dass es nicht die Ursache gibt, sondern es gibt halt einfach viele verschiedene Dinge, die zusammenwirken und dann irgendwie eine multifaktorielle, komplexe Ursache bilden. Und das ist mir nur gerade eingefallen, weil das passiert die ganze Zeit in unserer Branche. Es passiert die ganze Zeit in der Physiotherapie, dass Leute hergehen und so tun, als wüssten sie, was die Ursache von dem Problem ist. Und das ganz selbstbewusst kommunizieren, weil sie es auch selber denken, weil sie selber glauben, sie haben Recht. Und damit helfen sie Leuten. Und dann, gut, dann befinden wir uns in der Wer-halt-hat-Recht-Debatte. Ist es ethisch, moralisch vertretbar? Bla, 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 bla. So, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das ist ein Aspekt in diesem, der mir halt irgendwie einfällt bei der Frage.
Mhm. Vollkommen richtig. Ich denke aber.
Und, sorry,
ja?
Weil ich jetzt gerade den zweiten Teil der Frage lese. Wie kommt ihr mit dem Konflikt zurecht, dass wir wahrscheinlich, auch wenn wir noch so sehr in die Tiefe gehen, nur an primären Kompensationen arbeiten? Das glaube ich eben nicht. Weil wenn du einen inaktiven Menschen dazu bringst, dass er aktiv wird, dann arbeitest du an nicht der primären Kompensation, sondern arbeitest du an dem ursächlichsten Faktor überhaupt.
Ja.
Und da haben wir definitiv die Möglichkeit. Weil das klingt so ein bisschen ernüchtert, so, oh ja, wir können ja eh nur an der Oberfläche kratzen und haben eigentlich gar keine Chance, wirklich ursächlich zu arbeiten. Und da muss ich vehement widersprechen. Mhm. Das sehe ich ganz, ganz anders.
Das geht aber natürlich auch einher mit der Unterscheidung, wie man eben arbeitet mit Menschen. Also wie arbeiten wir mit Menschen, wie arbeitest du, Max, zum Beispiel mit Menschen? Soweit ich das von der Ferne jetzt noch beurteilen kann. Vielleicht hast du ja die Art, wie du arbeitest, komplett verändert. Was ich sagen wollte, ist, ich glaube eben, wenn man mit einer gewissen Leichtigkeit an die Sache rangeht, das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Wenn man einfach Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit und dadurch Selbstverantwortung kommuniziert, und zwar proaktiv mit jeder Phase seines Körpers, und zwar immer und immer wieder, dass mein Gegenüber das auch versteht und irgendwann mal initialisiert so für sich selbst. Das ist das, was ich damit meine. Ich glaube, dann ist es einfacher, als wir alle denken. Und das ist keine Ausrede. Also ich möchte nicht quasi dann halt irgendwie ein Cop-out haben dafür, dass man einfach sagt, puh, ist mir doch alles wurscht und so weiter, keine Ahnung. Aber das ist die Möglichkeit eben zu sagen, dass die Mannigfaltigkeit der potenziellen Ursache N trotzdem reduziert werden kann, weil wir eben keine Angst davor haben, einen Prozess einzuläuten, der am Ende des Tages, wenn man ihn wirklich lieben lernt, sehr erfolgreich sein kann.
Das ist ein sehr präsentes Thema bei uns gerade.
Voll, so. Total.
Und es ist sehr, sehr wichtig, weil dieses, dass man sich verliert in eben den tiefsten Tiefen der Biomechanik und der Bewegungstheorie und so weiter, das birgt die Gefahr, dass man eben vergisst, um was es eigentlich geht. Und um was es eigentlich geht, ist es der Modus operandi, so, die Selbsts.
Die Selbsts.
Und dass man halt einfach rauszoomt und sich den Menschen anschaut und die Lebenssituation von den Menschen anschaut. Und dann muss man sich auch eingestehen, und das ist auch ein Teil der Metakognition und davon ein reflektierter Mensch zu sein, dass deine vermeintlich biomechanisch perfekte Intervention scheißegal ist, beziehungsweise ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Ja, das ist wahrscheinlich.
Und du dich wahrscheinlich um ganz andere Themen kümmern musst. Und es ist natürlich, das ist nicht leicht. Das ist leicht gesagt. Das ist in der praktischen Arbeit mit Menschen nicht besonders einfach. Da kommen wir dann zum letzten Teil der Frage, so von wegen, ist es nicht alles nur Verhaltenstherapie, beziehungsweise ist Verhaltenstherapie nicht einfach das Erlernen von besseren Kompensationsstrategien?
So. Ja, absolut.
Ja. Ein Riesenteil davon.
Aber was ja auch total, also das ist ja Story of my life, Max, diese Frage, das weißt du ja auch. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, oder? Wenn es so ist. Also wenn man quasi auch eine Trainingsintervention, eine Art, sich zu bewegen gefunden hat, die, keine Ahnung, Symptome kaschiert oder abmildert oder was auch immer, das ist doch vollkommen in Ordnung.
Ja, auch das, auch dieser Anspruch,
ja.
Und das ist ganz lustig, dass es nach der Frage zu Bill Hartman kommt, dass man quasi Schicht für Schicht Kompensationen abbaut. So, da frage ich mich dann auch immer so, okay, was ist das Ziel? Gibt es diesen theoretisch angestrebten, perfekten Neutralzustand, zu dem wir uns quasi hinarbeiten, wenn wir die Kompensation nach und nach abbauen? So, ist es nicht einfach eine Illusion, dieser Zustand? Mhm. Oder geht es nicht einfach darum, bessere Kompensationsmuster zu finden für Menschen? Und in den allermeisten Fällen geht es, glaube ich, genau darum, weil wir halt so, wir kompensieren ja eh immer. Und
ich würde allen, die das Skill-Meeting nicht abonniert haben, dazu raten, spätestens jetzt das Skill-Meeting zu abonnieren und die aktuelle Folge anzuschauen, weil genau in dieser aktuellen Folge sprechen wir
darüber. Die letzten beiden, also die Verrückt. Beiden mit der Vase. Ich habe mir ja gestern das von letzter Woche angeschaut, da wo ich nicht da war. Ja. Und ich war in Aufruhr mental danach, wirklich. Ich musste raus und spazieren gehen und hab dann irgendwie so eine random Instagram-Story gemacht, weil ich musste da was loswerden. Das war auch so krass, was da wieder diskutiert wurde und so. Auf jeden Fall.
Also wirklich wichtig. Ich glaube, da liegt auch viel Antwortpotenzial, Max, deiner Frage. Und was du gerade gesagt hast, dass wir gerade als Team wieder an so einem Punkt sind, wo wir uns genau über diese Metaebene Gedanken machen müssen. Eben, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht am Ende des Tages.
Ja.
Aber schöne Überlegungen und auch schön formuliert, Max. Also ich mag das natürlich. So, one thing leads to the next thing, leads to the next thing und so weiter.
Und du hättest auf jeden Fall gewusst, welcher Max es ist, wenn ich einfach nur die Frage
vorgelesen hätte. Absolut.
Also nochmal Grüße in den Norden. Wir machen weiter. Mit dem Chris. Hi zusammen. Wurde schon mal Andis Schuhladen thematisiert? Kann Andi von der Entstehung und der Geschichte etwas erzählen?
Was passiert denn jetzt?
Der Markt ist doch sicher sehr umkämpft. Was zeichnet seine Schuhe aus?
Boah. Muss man das echt.
Es wurde halt wirklich noch nie thematisiert.
Ja. Ja, wieso auch? Es ist ja hier auch ein anderer Podcast als ein Vor-Podcast.
Ja, ich meine, die Menschen interessieren sich halt für dich und das, was du so machst. Und du machst halt auch vor, weißt du, du baust ja schöne Schuhe. Also, kann man auch
mal also ich habe so. Hab diese Schuhfirma namens Vor gegründet, einige Monate später als MTMT. Ich habe mit dem Thilo MTMT gegründet, oder nein, stimmt gar nicht. Aufgemacht haben wir das Gym im August 2010. Ich habe die Firma vorgegründet schon 2009 und habe die erste Produktion 2011 dann hier in Deutschland gehabt. Ich mache diese Schuhfirma mit meinem langjährigsten Freund Jörg, Shoutout, der anno dazu mal das Puma-Wunderkind war. Also als Puma seine Heydays hatte, hat der Jörg alles designt, entwickelt und sonst irgendwas. Das ist ein Schuh davon, von Vor. Ja, und das ist für mich einfach ein Herzensprojekt. Also genauso wie ich diese Fitnesskiste und einfach das Menschsein so als Passion, als Leidenschaft in mir trage, so ist es letztendlich irgendwie auch so Style, Präsentationsfläche, Körper und so weiter und so fort. Das gehört einfach zusammen für mich. Ich habe das nie irgendwie extrahiert, sondern es war immer, das eine nährt das andere und gegenseitig.
Warst du eigentlich mal so ein klassischer Sneakerhead früher? Weil seitdem ich dich kenne, läufst du ja nur halt logischerweise mit Vorschuhen rum.
Ich war ein Sneakerhead insofern, als dass wir tatsächlich, wir haben Schuhe gesammelt, also bevor es das Internet gab, habe ich weiß noch ganz genau, habe ich sommerlang Kohle gesammelt, also halt gearbeitet, um dann quasi aus New York eben klassische Oldschool Adidas Konsortium zum Beispiel zu bekommen. Das gab es ja hier in Deutschland noch gar nicht. Also es war halt einfach in den 90er Jahren. Sowas gab es noch nicht. Hier. Wir haben dann, als wir unsere erste WG gehabt haben, hatten wir so eine klassische Altbauwohnung, wo allein der Flur halt schon so groß war wie eine Wohnung an sich. Und da hatten wir halt einen Schuhladen eingebaut. Also haben halt Schulregale eingebaut. Ich glaube, da standen am Ende 130 Paar Schuhe oder so in diesem ganzen Flur. Also vielleicht würde man sagen, ich war ein Sneakerhead, ja.
Würde ich sagen, wenn du 130 Paar Schuhe
hattest. Ja, die hatten wir in Summe. Also wir waren ja nicht nur der Jörg und ich, sondern es waren auch der Dani, Shoutout, und der Marc ganz früher, der ist dann ausgezogen und nach Bangkok ausgewandert. Aber ja, wahrscheinlich war ich ein Sneakerhead. Und die Schuhe, die sind einfach schön. Das ist die Auszeichnung. Ich bin es total leid, irgendwelche USPs und so weiter zu formulieren. Diese Gespräche habe ich mit Investoren die ganze Zeit so. Tell me your story und so weiter, was ich ja auch immer gerne frage. Wir haben alle Nachhaltigkeitsboxen getickt, die man ticken kann. Aber auch das ist nichts, mit dem ich irgendwie hausieren gehe, weil es für mich irgendwie zeitgemäß ist. Also wenn heutzutage jemand eine Brand hat, dann sollte er oder sie sich anschicken, eben alle Regler dahinzustellen, dass man einfach diese Erde, auf der wir nun mal leben, so wenig wie möglich pollutet. Und das tun wir. Was willst du noch wissen? Ah, ich könnte so viel erzählen, aber
warum du nichts in meiner Größe produzierst? Weil, also, ich bin stinksauer, weil ich habe kein einziges Paar Vorschuhe, weil es die nicht in meiner Größe gibt.
Also
und es regt mich tierisch auf.
Es gibt neue Modelle, wo wir ja nicht auf unseren eigenen Sohlen produzieren, sondern wo wir mit dem Hersteller Vibram, den kennt der eine oder die andere von euch sicherlich, arbeiten. Da gibt es auch große Sizes, also auch 48 teilweise. Aber bei unseren, also wir produzieren jetzt unsere Schuhe auf Vibram-Sohlen bis 47. Die kannst du mal anprobieren. Vielleicht passt dir da ein Schuh. Unsere Sohlen gehen tatsächlich.
Aber ich glaube, das sind genau die, die ich nicht haben will.
Ja, vielleicht. Unsere Schuhe gehen tatsächlich bis 46 im Moment. Weil ihr euch vorstellen müsst, dass so eine Form, also so eine Mold, wo die Sohle rauskommt, allein diese Form, eine Größe, ja, mit allem, was dazugehört und so weiter, kostet halt mehrere tausend Euro. Und wir sind halt eine kleine Company, wo.
Das bin ich ihm nicht wert, Leute.
Ja. Wo noch kein externes Geld drin steckt. Dementsprechend ist es einfach nicht so einfach, so mal eine 47 oder eine 48 aus dem Boden zu stampfen.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr sad, weil ich hätte. Wir kennen uns ja jetzt schon knapp 9 Jahre. Ich hätte wahrscheinlich schon 15 Paar Vorschuhe, wenn meine Füße nicht zu groß wären.
Ja, und das ist auch, wir haben tatsächlich einfach immer wieder den Call und die Anfrage eher dann wieder von richtig großen Größen, als so von, also wir verkaufen viel 45, wir verkaufen auch viel 46, aber dann käme gerade noch eben halt Menschen wie du, die 47 oder sogar 48 bräuchten und die können wir halt nicht bedienen. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal mit dem, als ich in Miami war, mit dem Spoda heißt er so, der Coach von Miami Heat.
Spoelstra.
Ja, irgendwie so. Ja, aber wird er nicht Spoda irgendwie ab, seinen Nickname oder so? I don't know. Und den habe ich kennengelernt und der hat dann auch so gemeint, so hey, er braucht das für sein Team und so weiter. What's the sizes available und so weiter. Und ich so, ja, 45. So. Also es ging natürlich nicht. Also wenn wir den nordamerikanischen Markt irgendwie...
Hat Shaq damals noch bei den Heat gespielt.
Nein, so lange ist es noch gar nicht
her. Hätte eine 55 gebraucht. Ah,
genau. Also wenn wir Nordamerika eröffnen, also Finale eröffnen proaktiv als Markt. Nordamerika ist der zweitstärkste Markt hinter Deutschland bei uns. Aber wenn wir das wirklich proaktiv machen, dann brauchen wir auf alle Fälle auch größere Größen.
Ja, endlich.
Wir können vielleicht mal irgendwann mal nochmal eine gesonderte Vorfolge machen oder so. Das können wir mal irgendwie in der Schnapslaune machen. Aber wenn du dich für die Schuhe interessierst oder ihr da draußen, schickt mir eine Mail und dann schicke ich euch einen Voucher.
Ich wollte gerade sagen, wieso gibt es eigentlich keinen MTMT-Rabattcode für vor?
Doch, das können wir machen.
Wieso sind wir noch nicht vorgesponsert?
Naja, ich meine, die Schuhe, die habe ich mal ausgegeben als Gym-Schuhe für einen Knast-Look.
Ich weiß.
Ja. Also ernsthaft, schreibt uns und dann send Link oder wie heißt das? Send Link.
Genau.
Ja.
Ja.
Ich gehe jetzt nicht noch mehr drauf ein. Ich könnte so viele Geschichten erzählen, das machen wir jetzt aber nicht. Aber schön, dass du dich dafür interessierst. Das freut mich natürlich.
Nächste Frage. Der Jürgen schreibt. Und der Jürgen hat geschrieben in seiner Mail, der Jürgen schreibt. Ja. Das find ich geil. Ich habe mir gerade Folge 288 über den Gangzyklus angehört und hätte folgende Fragen dazu. Ihr habt die Hüfte bei der Besprechung des Gangzyklus fast ungeachtet gelassen. Wie muss ich mir die ideale Hüftbewegung beim Gehen vorstellen? Oder spielt die eher eine unwichtige Rolle? Ich würde sagen, wir gehen die nach und nach durch, weil sonst lese ich immer vier Fragen und dann fangen wir an zu reden und haben wieder alle Fragen.
Dann kommt vergessen. Noch mehr.
Es kommen noch mehr, ja. Mhm. Also die Hüfte spielt definitiv keine unwichtige Rolle im Gangzyklus. Die ist total wichtig. Ich weiß nicht mehr, was wir erzählt haben in der Podcast-Folge über den Gangzyklus. Natürlich so, genau. 288 ist ja jetzt schon wieder Jahre her.
Ich glaube, wir zoomen halt immer rein und machen vor allem Fuß. Und
ich glaube, wir haben viel über den Fuß gesprochen.
Fußsachen, ja. Oder? Ja, genau.
Wie muss ich mir die ideale Hüftbewegung beim Gehen vorstellen? Also, die Hüftbewegung ist tricky. Auf jeden Fall, weil Hüftrotation in erster Linie, da geht es jetzt in erster Linie mal um Rotation, dass die Hüfte irgendwie sich beugt und dann extendiert und so weiter. Das ist, glaube ich, eben klar, wenn man einfach so von der Seite auf eine gehende Person schaut. So, wenn ich mein Bein durchschwinge, dann passiert Hüftflexion und dann kommt meine Ferse auf den Boden auf und dann passiert Hüftextension. Also für mich ist das Interessante eher, was passiert in der Transversalebene, was passiert rotatorisch in der Hüfte. Und das ist ein bisschen tricky und deswegen lasse ich das auch gerne mal weg, weil Hüftrotation setzt sich eben zusammen aus der Rotation vom Becken im Raum und vom Femur im Raum. Also das ist quasi...
Hast du jetzt Femur gesagt?
Femur. Oberschenkelknochen. Und das ist manchmal relativ tricky, sich das vorzustellen, weil wenn ich jetzt aufsetze mit meiner rechten Ferse im Gangzyklus und ich mache einen Schritt, dann rotiert erstmal mein Oberschenkelknochen nach innen und gleichzeitig rotiert aber auch mein Becken über diesem Oberschenkel quasi nach rechts, weil ja dann mein linkes Bein ist erstmal hinterm Körper.
Nach außen sozusagen.
Dann schwingt es, ja.
Naja, wenn du von innen sprichst, dann sollte man da vielleicht auch nach außen sagen, nein?
Ist es dann nach außen? Rotiert das Becken dann nach außen? Ja, I guess, könnte man nach außen sagen. Aber eben allein da wird es schon schwierig, weil du halt nicht so, bei einer Hüfte ist es ganz klar, was Innen- und Außenrotation ist. Aber wenn dein Becken sich jetzt nach links oder nach rechts rotiert, dann ist es, finde ich, für mich nicht so klar, alleine von den Begrifflichkeiten her. Und da fängt schon an, dass es halt ein bisschen komplexer wird. Das heißt, du setzt auf, dein Oberschenkel fängt an, nach innen zu rotieren, natürlich auch deine Tibia, so dein ganzes Bein rotiert quasi nach innen. Und während das passiert, während der Oberschenkel im Raum nach innen dreht, rotiert auch noch das Becken auf diesem Oberschenkel. Und diese beiden Bewegungen zusammengenommen ergeben dann quasi Hüftrotation. Man kann es komplizierter machen, als es ist. Vielleicht mache ich das auch gerade. Weil das, was halt auch viel passiert, ist diese Innenrotation in der Hüfte, weil dein Becken sich auf deinem Femur bewegt. So, das ist, finde ich, so die wichtigste Bewegung auf die Hüfte bezogen, die man irgendwie verstehen sollte. Dass eben dein Acetabulum, dein Becken auf deinem Femur sich dreht und dementsprechend passiert Hüftinnenrotation in der Standphase.
Ja. Ist denn nicht die Intention der Frage vielleicht, weil wir uns ja immer den Fuß anschauen und schauen, was kann in Anführungsstrichen der Fuß im Gangzyklus versus was kann vielleicht die Hüfte? Also sprich, dass die Intention der Frage dahin geht, leitet nicht die Hüfte quasi die Möglichkeiten abwärts in den Fuß? Also so, weißt du, was ich meine? Dass daher eben die Frage rührt.
Also das habe ich jetzt nicht so interpretiert, aber ja.
Also weil wir uns ja immer anschauen, so was kann der Fuß? Also kann der Fuß seine Form verändern? Von Supination zu Pronation zurück zu Supination? Oder eben nicht? Steckt der Fuß gebiased in einer Form in Anführungsstrichen fest? Und was passiert dementsprechend aufsteigend in der Kette? Was passiert im Knie und was kommt dann vielleicht in der Hüfte an? Versus was geht initial von der Hüfte aus und steigt nach unten ab? Oder ist das nicht vielleicht alles das Gleiche?
Ja, es passiert immer beides gleichzeitig. Also auch in der Literatur stellen sich natürlich sehr kluge Menschen diese Frage. Also es gehen quasi eine Bottom-up-Bewegung oder eine Top-Down-Bewegung. Mhm. Also geht es quasi von unten nach oben und der Fuß ist irgendwie der Player, der dann andere Bewegungen erst freigibt. Oder es ist nicht andersrum und es passiert alles von oben nach unten. Und es ist nicht die Hüfte, die das Ganze einleitet. Es passiert halt beides gleichzeitig. Also es gibt keine klare Antwort darauf. Und es macht auch Sinn, dass es beides gleichzeitig passiert und man nicht sagen kann, es ist entweder das oder das, sondern es ist halt eine Strategie, die von oben nach unten passiert und genauso von unten nach oben passiert. Eben das Wichtige ist für mich dieser Hip-Shift, also diese Innenrotation vom Becken auf dem Femur. Und deswegen ist der Hip-Shift ja auch so ein Ding bei uns im Training, also halt ein Metaskill, ein feststehendes Konzept, den wir regelmäßig trainieren, weil das ist ein wichtiger Teil von Fortbewegung und generell von menschlicher Bewegung, dass wir quasi in unsere Hüfte laden können, im Gangzyklus, wie das da passiert zum Beispiel, und uns dann wieder aus dieser Hüfte rausdrücken auf die andere Seite rüber im Gangzyklus dann. Also eben zum Beispiel von meinem rechten Fuß transferiere ich die Kraft auf meinen linken Fuß. Das ist passiert nur, weil ich erst in die Hüfte reinschifte, in die Hüfte reinlade und dann wieder aus dieser Hüfte rausschifte und aus dieser Hüfte raus quasi Kraft erzeuge. Und dieser grundsätzliche Mechanismus, so das ist generell total nützlich, dass man den versteht, weil dann kann man Konzepte aus dem Gangzyklus wirklich nehmen und sinnvoll auch irgendwie im Training anwenden und gewisse Qualitäten im Training auch trainieren und einbauen hier und da mit Split Squats, mit Ausfallschritten, mit RDLs, mit Hinge-Bewegungen und so weiter. Und das ist für mich so, das ist der ultimative Anwendungsbezug, den dann der Gangzyklus hat, auch im Hinblick auf Krafttraining. Also von daher so, natürlich, die Hüfte spielt eine super wichtige Rolle beim Gangzyklus, klar.
Also ist quasi, was du gerade beschrieben hast, auch da auch vielleicht ganz nützlich zu erwähnen, Relativbewegung versus Orientierung und die Fähigkeiten dazu.
Genau, also hast du die Möglichkeit, eben deinen Oberschenkel entkoppelt von deinem Becken zu rotieren. So können diese Strukturen sich gegeneinander verdrehen, wenn du so willst. Das ist halt wichtig für effiziente Fortbewegung. Und das kann man im Gangzyklus eben beobachten, dass es da in einem normalen, nicht pathologischen Gangmuster passiert es so. Und wie das genau passiert, so hätte ich wahrscheinlich nicht anfangen sollen, eben das ist relativ komplex, wenn man sich es dann reingezoomt mal anguckt.
Sorry, darf ich kurz pathologisch mit kompensatorisch auswechseln?
Kannst auch.
Okay, ja. Ist ja auch wurscht, Potato, Potato.
Und dementsprechend so diese ganzen Rotationen und die Bewegungen vom Fuß, die passieren in einem anderen Rhythmus als die tatsächliche Hüftrotation, weil deine Hüfte rotiert viel länger nach innen als zum Beispiel dein Oberschenkel oder deinen Unterschenkel oder auch dein Fuß, wenn du so willst. Also dein Fuß proniert nicht so lang, wie deine Hüfte nach innen rotiert und so. Also da gibt's verschiedene Rhythmen und ein verschiedenes Timing, je nachdem, wo wir uns jetzt, auf welchem Level wir uns die Bewegung angucken. Auf Level der Hüfte, Level vom Knie, Level vom Fuß und vom Sprunggelenk. So. Mhm. Was ja auch total Sinn macht. Also ist ja irgendwie klar, dass diese Sachen nicht alle komplett synchron passieren. Aber gut, bevor ich jetzt anfange, noch weiter wirr über den Gangzyklus zu reden, um die Frage zu beantworten, die ideale Hüftbewegung ist eben so, dein Becken rotiert auf deinem Femur. du lädst deine Hüfte, deine Glutes kommen auf Länge, du speicherst diese Energie und sorgst dafür, dass deine Glutes danach auch eben wieder effektiv kontrahieren können und dich im Raum nach vorne schieben. Das wird noch wichtiger, natürlich, wenn du dann schneller gehst, beziehungsweise anfängst zu laufen oder zu sprinten und so weiter, weil wir dann noch mehr aktive Kraft generieren, also über die Glutes. Aber das ist so eigentlich das Hauptding. So, du hast diese Innenrotation in der Hüfte, du hast diesen Shift in die Hüfte, du hast den Shift über die jeweilige Seite und dann shiftest du da wieder raus. Und Shift bedeutet immer Rotation. Innenrotation rein in die Hüfte, Außenrotation raus aus der Hüfte. Und dementsprechend ist die ideale Hüftbewegung, dass du Zugriff hast auf diese rotatorischen Bewegungen, auf diese relativ Bewegungen im Hüftgelenk.
Und
das
jetzt,
ist das Ideale.
Darauf wollte ich hinaus. Also so glaube ich, dass man sich das wahrscheinlich anschauen muss. Und jetzt habe ich einen ganz tollen Segway, weil ich mir ja gerade, wir sind ja jetzt ESN-Athleten, so. Shoutout.
Shoutout ESN, Code MTMT.
Jetzt pass auf, Shoutout Urs, weil der, Urs, du bist ja ein Bodybuilder und bist hart compressed, dementsprechend hast du wenig bis keine Relativbewegung in deinem Becken. Und wenn man den Urs zuschaut, wie er geht, nur allein geht, dann wird man eben das nicht mehr feststellen können, was du gerade beschrieben hast.
Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill-Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 Euro im Monat, monatlich kündbar, erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen.
Und das ist der schöne Segway zu ESN, der ja nun auch ein Sponsor dieses Podcasts ist. Wir haben hier gerade getrunken, natürlich schon ausgetrunken, weil ich schlinge eher alles rein. Cherry-Joghurt, Designer-Whey-Protein, gemischt mit ein bisschen normaler Schokolade. Das war nicht normale Schokolade, sondern das heißt auch irgendwie fancy. Also war jedenfalls total lecker, wie wenn ihr mich fragt, mit ein bisschen Milch, Wasser und Weizenkleie. Und natürlich Salz. Köstlich, was sagst du? Jetzt auch köstlich?
Ich fand's auch lecker. Es war tatsächlich, der erste Schluck hat mich so ein bisschen, es war so ein leichtes Slap, aber schon lecker.
Okay, gut.
Ich das erste Mal, glaube ich, wirklich in meinem Leben, dass ich einen Kirsch-Whey hatte. Mhm.
Ah, es waren auch noch echte Kirschen, by the way, waren auch noch on top drin. Da waren noch echte Kirschen drin.
Fancy.
Deswegen war es so organic, don't panic.
Fancy, fancy, fancy.
Also es ist auf alle Fälle sehr, sehr toll. Mit dem Code MTMT
bekommt ihr immer den größtmöglichen Rabatt, egal welche Aktion gerade läuft. Ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr MTMT in euren Rabattcode-Dings beim Zahlungsprozess eingebt, dass ihr den maximalen aktuellen Rabatt bekommt. Mhm. Und damit unterstützt ihr diesen Podcast, alles, was wir machen und logischerweise eure Gains, wenn ihr euch die richtigen Sachen bestellt. Zum Beispiel Kirsch-Joghurt-Whey.
Ja.
Oder, wenn ihr mich fragt, braucht man eigentlich nur Kreatin und Peach-Ice-Tea Isoclear. Unsere Bestellung kommt angeblich heute noch an, endlich.
Wirklich?
Ich habe nichts mehr.
Wow.
Ich habe schon viel zu lange auch nichts mehr. Ich musste dann auf so
So
minderwertiges Eiweißpulver musste ich zurückgreifen.
Ja, okay, also
so Schoko.
Ich freue mich jedenfalls total auch auf mein Care-Paket, gerade weil ich endlich wieder mal Kreatin on a regular basis nehmen kann. Ich muss euch immer vorstellen, dass ich oben immer bei unserem Gym die ganzen alten Reste irgendwie aufbrauche und teilweise sind die abgelaufen von 1915, so ungefähr. Also nicht ganz so wild.
Aber Whey wird ja nicht schlecht.
Nein, oder? Es ist mir auch vollkommen egal, aber ich freue mich jetzt wirklich drauf. Und warum mir das nur so wichtig ist, Leute, wir stellen immer wieder fest, gerade bei unserer Population da oben, aber auch bei mir selbst, und hinterfragt euch da mal selber, wie viel Eiweiß konsumiert ihr überhaupt?
Nein, fragt euch mal, wie wenig Eiweiß konsumiert ihr überhaupt?
Bessere Frage, ganz genau. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Trainingshäufigkeit und Intensität hat gerade wieder angezogen. Ich weiß nicht, woher es wo kommt. Also ich glaube vom Urs, Charlotte Urs, wirklich.
Weil du so viel Urs auf YouTube schaust. Ja, natürlich hat man da Bock auf Training, Mann, ist ja klar.
So Bock. Weißt du, ich habe mit Tilo trainiert und Tilo und ich sind der alte Bodybuilder. Und wir haben am Mittwoch, was ist heute? Heute ist Mittwoch? Heute ist Donnerstag.
Heute ist Donnerstag.
Gestern haben wir Supersätze gemacht für die Brust. Und danach haben wir, stehe ich so hinterm Tilo, macht Schrägbankdrücken und sagt, so, was willst du hier, was machst du hier? Und ich so, naja, ich spotte dich und du machst noch 2, 3 Raps. Und sagt er, wie, was? Sowas machen wir jetzt auch wieder?
Das ist aber echt geil, dass ihr sowas wieder macht. Das ist süß.
Dann habe ich ihm gesagt, klar machen wir das
auch. Das macht der Urs auch, das müssen wir auch machen.
Nein, aber wir haben ja früher, ja, fuck
ja, you, natürlich.
Mann. Ist ja auch egal. Ich glaub, ihr wisst, was ich sagen will. Also bei mir ist es definitiv einfach wieder so, dass ich komme jetzt definitiv an Trainingstagen und auch an Nicht-Trainingstagen halt immer an die 100 Gramm plus Eiweiß. Als Baseline.
Okay, wollte gerade sagen, es ist ja gar nicht so viel.
Als Baseline.
Okay. Immerhin.
Und meine Frau lächzt auch schon danach. Nicht ganz so, aber ich verkaufe sie so. Auch Kreatin on a regular basis zu nehmen. Und ich warte einfach auf die Sachen, die ich noch so bekomme.
Und deine Kids, kriegen die auch schon Kreatin?
Nur die essen halt die Kokos-Eiweißriegel da gestern und so. Oder? Die Pina hat sich doch so einen Eiweißriegel reingesnackt gestern. Der ist aber lecker. Ja.
Also noch kein Kreatin?
Nein.
Okay. Ja, okay. Übrigens, um noch weiter auf den Urs zu glazen, der hat noch den geilsten Nickname, Miracle Bear.
Ja.
Wie geil. Bin ich neidisch.
Ja, also kauft euch das Zeugs, weil kaufen tut ihr es eh. Oder irgendein Eiweißpräparat. Kauft euch das,
ist gut. Also die meisten von euch konsumieren ja wahrscheinlich ESN-Produkte, oder das heißt die meisten, aber viele von euch. Und dann müsst ihr natürlich den richtigen Code eingeben, Leute. Wichtig. Weiter im Text. Nach eurer Beschreibung soll der Fuß ja dynamisch pronieren. Ja, also der, ja, egal. Orthopädische Einlagen, die das verhindern, sind dann eigentlich eher kontraproduktiv, oder? Boah, auch schwierige Frage, über die man ganz, aber also sehr gute Frage, aber schwierige Frage, könnte man ganz lang drüber reden. Sie sind nicht pauschal kontraproduktiv. Was für mich eine Einlage macht, ist oft quasi die Startposition von deinem Fuß manipulieren. Mhm. Also zum Beispiel steht dein Fersenknochen mehr in Inversion oder ist mehr nach vorne gekippt durch eine Einlage oder so. Das bedeutet ja nicht automatisch, dass dein Fuß sich gar nicht mehr bewegen kann. Und vielleicht ist es sogar sinnvoll, dass du die Position von deinen Knochen grundsätzlich leicht manipulierst durch eine Einlage, weil er sich dann vielleicht sogar besser wieder dynamisch bewegen kann. Vielleicht kann er sogar besser pronieren, aber dafür braucht man halt die richtige Einlage. Also weißt du, Einlagen sind halt nicht gleich Einlagen, überhaupt nicht. Zum Beispiel, es gibt so Leute wie mich und die haben ein sehr hohes Fußgewölbe. Und was solchen Leuten fehlt und warum sie dann oft nicht gut pronieren können, ist, denen fehlt wirklich, also buchstäblich, der Boden unter den Füßen. Das heißt, sie haben nichts, wo sie rein pronieren können. Und für solche Leute kann es zum Beispiel Sinn machen, dass sie so eine Erhöhung unterm Längsgewölbe haben. Und zwar nicht, damit das Fußgewölbe sich nicht absenken kann, sondern damit ein Fußgewölbe was hat, wo es rein pronieren kann, wo es reindrücken kann und dein Nervensystem sensorisches Feedback davon bekommt. Also von daher würde ich nicht so drüber nachdenken, dass zum Beispiel jetzt so eine Erhöhung unterm Längsgewölbe automatisch dazu führt, dass Pronation verhindert wird. Vielleicht ermöglicht diese Erhöhung sogar erst Pronation, eben durch sensorisches Feedback und durch ein Ziel für deinen Fuß. Eben, du kannst wo reindrücken und hängst da nicht die ganze Zeit in der Luft. Also wenn deine orthopädischen Einlagen komplett Bewegen im Fuß verhindern, dann fände ich es wahrscheinlich nicht so gut. Aber
das ist fraglich, ja.
Das tun, glaube ich, die wenigsten Einlagen. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt realistisch sein und sagen, die meisten Einlagen sind halt einfach random-ass Einlagen, die absolut nicht individuell abgestimmt sind auf die Form von dem Fuß von dem Menschen, auf die Bewegungsoptionen, die der Menschen hat. So, da braucht man einen echten Profi für sowas. Und da würde ich behaupten, dass es verdammt wenige gibt, die das biomechanische, anatomische Bewegungsverständnis koppeln können mit dem Bauen von individuellen Einlagen. Aber ich habe auch Kunden so, ich habe einen Teammate, der hat letztens so gemeint, ob ich irgendwen kenne, der Einlagen macht, weil seitdem er seine Einlagen nicht mehr hat, tun ihm wieder die Achillessehnen weh und so weiter. Mhm. Und immer wenn er die Einlagen hatte, dann haben ihm die Achillessehnen nicht wehgetan. Soll ich dann hergehen und sagen, ja, aber Einlagen funktionieren nicht? Also,
ich hätte das genau früher gemacht und danke für den Segway. Ich würde die Frage aber eigentlich mit der Befragung, nein, wie heißt es, mit der Antwort auf die Frage von Max eigentlich beantworten. Es ist eigentlich genau die gleiche Antwort, nur eben bezogen auf Einlagen. Ja.
Okay, er muss jetzt nochmal zurückspulen.
Nein, alles, ich weiß auch ja, nicht mehr genau. Musst du nochmal zurückspulen, aber alles, was du gerade gesagt hast. Also früher hätte ich mich auch erdreistet zu sagen, so ja, eine Einlage ist definitiv einfach nur ein Rumgedokterer am Symptom und du wirst deine Ursache nicht verändern, so. Und vielleicht ist das auch so, aber es ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn ein Zustand sich verbessert, naja, warum darf ich mir dann anmaßen, irgendwie eine bessere Lösung liefern zu können?
Ich meine, so PRI arbeitet ja auch mit gewissen Schuhen und auch mit Einlagen und so weiter. Aber da halt sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr individuell.
Ja.
Also ja, per se nicht generell als kontraproduktiv abstempeln. Es kommt drauf an, ist da so eine offene, unbefriedigende Antwort.
Es kommt drauf an und ich würde definitiv auch sagen, dass es halt, ich würde in unterschiedlichen Kontexten würde ich natürlich dann auch weiterhin mich ohne Einlagen bewegen wollen.
Ja, safe. Also das ist, glaube ich, immer nützlich, dass du regelmäßig dich halt ohne Schuhe irgendwie mal durchs Leben
bewegst. Ja, ohne Schuhe, was wir ja ohnehin machen, indem wir barfuß trainieren, barfuß auch springen etc. etc. Aber auch letztendlich irgendwie mal zu versuchen, immer wieder mal einen neuen Reiz zu setzen, indem man quasi auch jetzt dein Homie vom Basketball, dass der letztendlich halt so graded exposure mäßig einfach seinem System die Möglichkeit gibt, quasi auch Basketball zu spielen, zum Beispiel oder was auch immer. Fußball, was auch immer für eine Sportart. Und die Einlage mal nicht zu benutzen. Nicht Fußball, dann halt nicht Fußball. Ja, ihr wisst schon, oder du weißt schon, was wir sagen werden, willen wollen würden.
Mich stört, da muss ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Nach eurer Beschreibung soll der Fuß ja dynamisch pronieren. Nein, das nicht nach unserer Beschreibung. Das hat nichts mit, das ist keine Meinung, das ist nicht irgendwie, das kommt nicht von MTMT, das kommt von Evolution, das sind Fakten, das sind anatomische und biomechanische Fakten. Das ist, da gibt's nichts dran zu rütteln.
Das will ich hier nochmal. Er soll nicht, sondern er wird, wenn er es kann, pronieren.
Ja. Und irgendwie wird er pronieren. Auf irgendeine Art und Weise wird der Fuß immer pronieren. Auch wenn er nicht pronieren kann, wird irgendwas passieren. Da sind wir dann bei Kompensationen und so weiter. Damit wir eben trotzdem die Kraft in den Boden applizieren können. Nee, aber nur so, weil
es
so
klingt, als hätten
wir uns das irgendwie so überlegt oder so. Und das ist, gerade wenn es um Pronation geht, begegnet einem das ja immer wieder. Dass es irgendwie so als was Besonderes angesehen wird und darf man das? Und ich bin immer so, hä, das ist einfach, so bewegen sich Menschen. Und zwar nicht, also seit halt immer.
Und dann sind wir wieder bei einer Frage, über der Frage von Max bei Expansion und Kompression.
Holy shit, heute passt doch alles einfach so krass gut zusammen. Das gibt's gar nicht. Letzter Teil der Frage. Beim Gangzyklus seid ihr mit der Ferse zuerst aufgetreten. Was haltet ihr von der Ansicht, dass der Fersengang nur mit gedämpften Schuhen gemacht werden soll? Barfuß nur Vorder- oder Mittelfußgang finde ich persönlich bei langsamem Gehen unnatürlich. Auch da, das findest nicht du persönlich bei langsamem Gehen unnatürlich, sondern das ist unnatürlich, Punkt. Ja. Also es ist einfach nicht richtig. So Menschen gehen nicht mit Vorderfuß- oder Mittelfußgang. So, wir können das vielleicht auch machen und es muss auch nicht unbedingt schlecht sein, aber ein normales physiologisches Gangmuster beinhaltet einen Fersenkontakt, wenn wir auf den Boden auftreffen. Und dann geht's weiter. Also eben, dann hört euch die Gangzyklusfolge an. Wenn ihr da noch mehr drüber wissen wollt, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen. Und auch das ist so, den Rant hatte ich auch schon mal im Podcast. Als irgendwer gemeint hat, so, die Ferse, man sollte nicht mit der Ferse aufkommen. Also, und ich, das ist nicht lange her, da ich das zum ersten Mal gehört, ich war so, was? Also wirklich so, wer hat sich das ausgedacht? Weil das hat sich jemand ausgedacht. Allein wenn man sich die Form von dem Calcaneus anschaut, von unserem Fersenknochen, so dieser Knochen hat sich über Jahrmillionen der Evolution so entwickelt, dass er eigentlich perfekt, wenn er auf den Boden auftritt, so rollt, dass unser Fuß pronieren kann, dass der Fuß sich öffnen kann auf der Unterseite und so weiter. Also das ist so, da gibt's keine Zufälle. Das ist ein Wunder der Evolution. Unsere Anatomie, die Form vom Calcaneus, wie auch die gesamte Bewegung Gangzyklus, ist ein Wunder der Evolution. Und wenn irgendwer ankommt und sagt, wir dürfen nicht, Fersengang nur mit gedämpften Schuhen und bla bla bla, dann missachten wir dieses Wunder der Evolution, meiner Meinung nach.
Ja, man muss sich auch vor Augen halten.
Also dann treten wir es.
Wenn man sich die untere Extremität anschaut und dann die Weiterleitung zum Rest des Körpers, dann weiß man ja auch, wo der Oberkörper im Raum steht, wenn das Bein quasi in der...
Wenn die Ferse auftritt, meinst du?
Danke, wenn die Ferse auftritt, wo der Rest vom Körper steht. Jetzt stelle man sich mal vor, also weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Jetzt stelle man sich mal vor...
Das geht gar nicht, Mann.
Nein, es geht nicht. Es geht schlichtweg nicht. Also wo müsste der Oberkörper hinplatziert werden, damit nicht die Ferse als erstes auf dem Boden auftritt, sondern der Mittelfuß oder der Vorfuß?
Ja, dann müsste man also extrem hart plantarflektieren, wenn man mit dem Fuß aufsetzt. Und also ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, ehrlich gesagt.
Naja, also logischerweise, je höher die Geschwindigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit, aka Laufen, desto mehr ist es natürlich der Fall, logischerweise, weil man einfach eine auch schnellere Verschiebung des Körperschwerpunkts im Raum horizontal hat, logischerweise beim Laufen. Aber es ist halt Laufen und nicht Gehen.
Richtig, und weil der Fuß eben nicht vor dir aufsetzt, sondern unter dir, dann, wenn du sprintest irgendwann. Genau. Und so. Und dann verändert sich alles. Aber wir reden ja hier von Gehen gerade. Wir gehen gerade nicht, wir reden nicht über Laufen und wir reden nicht über Sprinten. Das sind unterschiedliche Bewegungen, die natürlich ineinander übergehen. Da gibt es einen fließenden Übergang. Aber wenn wir einfach nur von Gehen sprechen, ja, dann ist das so.
Das müsste man sich echt mal vorstellen. Also so, wie soll das ausschauen beim Gehen? Also wo soll der Oberkörper im Raum sein?
Und jetzt pass auf, weil da steckt ja auch noch drin, das darf man nur mit gedämpften Schuhen machen. Und das ist der fragilste Scheiß, den ich je gehört habe. Wir haben eine eigene Dämpfung da eingebaut. So, wir haben da Fettpolster und so weiter. So, weil Menschen ursprünglich mal halt nicht Schuhe getragen haben, by the way. Dementsprechend gibt es eine natürliche Dämpfung, die wir haben. Natürlich ist sie bei ganz vielen Leuten inzwischen nicht mehr so gut ausgeprägt, weil use it or lose it. Und wenn du immer eine Dämpfung hast, dann, keine Ahnung, atrophieren vielleicht auch gewisse Strukturen und bla 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 bla. So, klar. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht ohne Dämpfung normal wie ein Mensch gehen kann. Also ich schaffe das auch und mir tun nicht meine Füße davon weh. Also, ja, das sind gute Fragen, aber so dieses verquere Denken, dass man überhaupt über sowas quasi diskutieren muss, so, das ist ja das, was mich triggert. Dass es Leute da draußen gibt, die so einen Schmarrn erzählen. Dass man barfuß nur Vorder- oder Mittelfußgang machen soll. Und ich frage mich so, was zum Teufel ist Vorder- und Mittelfußgang überhaupt? Es ist echt komisch, was wir in der Bewegungswelt teilweise machen, so. Einfach seltsam, was wir da, wie wir Bewegen ad absurdum treiben und uns nicht einfach mal angucken, wie bewegt sich der Mensch? Und wie hat er sich schon immer bewegt? AKA checken, wie der Gangzyklus funktioniert. Das ist so, ist mir auch beim Kreieren der MTMT-Methode mal wieder aufgefallen, wie wichtig das einfach ist, den Gangzyklus zu verstehen, wenn man Bewegen verstehen will. Du hast eigentlich keine große Chance, menschliche Bewegen wirklich auf einem höheren Niveau zu verstehen, wenn du nicht den Gangzyklus verstehst. Es geht nicht. Mhm. Okay, Rand vorbei. Die nächste Frage geht an dich. Der Chris fragt, mal keine Trainingsfrage. Könnt ihr mal über das Thema Business und Finanzen reden? Wie setzt ihr Löhne von Mitarbeitern fest? Wie geht ihr damit um, wenn jemand mehr Gehalt möchte? Wie geht ihr allgemein mit dem Thema Finanzen im Team um? Transparent oder eher individuell und mit jedem Einzelnen? Vielleicht ja mal auch so interessant, neben Sport das Thema Finanzen anzuschreiben. Ich denke mal, die Frage geht in erster Linie an dich, also so Finanzen im Gym, Gehälter im Gym.
Ich habe keine Ahnung über Finanzen, also von dem her, ich bin der falsche Ansprechpartner.
Also ich kann es euch so sagen, wie wir es mit dem Javan machen. Der Javan wird bezahlt, je nachdem, wie viele Likes die Memes bekommen, die er postet. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal erklärt. Also wenn ihr wollt, dass der Javan mehr Geld verdient, dann müsst ihr die Memes, die wir auf Instagram posten, einfach mehr liken, mehr teilen, weil eben dem sein Gehalt wird dann je nach Reichweite der Memes.
Das ist nur provisionsbasiert
bei hoch oder runter gestuft. Ja. Ja. Also hast keinen Bock? Kennst du nicht aus? Das tut nicht so.
Also es ist sehr transparent. Wir hatten
Ist es?
Würde ich schon sagen.
Also ich weiß nicht, was die anderen verdienen.
Ja, aber...
Also ich kann sie fragen, dann sagen sie es mir so.
Genau. Ja, ernsthaft.
Aber
wir machen ja auch es gibt ja keine Geheimnisse darum oder so. Also wir hatten ganz am Anfang ein System, in das du eingetreten bist und danach bist du quasi halt immer zu gewissen Zeiten, bist du dann quasi in diesem System aufgestiegen, hast mehr Geld bekommen. Und das war einfach ein ganz transparentes System. Es ist nicht so, dass der eine oder die andere ein geheimes Salär bekommt, sondern genau wie du sagst. Also wenn man fragt, dann wird man auch einfach eine offene Antwort bekommen. Und der Thilo und ich haben das immer so gemacht, dass wir natürlich...
Ja, aber trotzdem gibt es ja jetzt keinen... Also keine Ahnung, es gibt keine Liste, wo irgendwie jeder einsehen kann, was jeder andere im Team verdient oder sowas.
Nein, das gibt's jetzt nicht. Das gibt's nicht. Nee. Aber trotzdem wird ja untereinander wird ja natürlich auch gesprochen, logischerweise. Und da wird natürlich einfach schon gefragt, so...
Ich muss mich mal erkundigen, glaube ich.
Ja. Du kriegst natürlich am wenigsten sehr klar.
Das dachte ich mir nämlich schon.
Ja.
Hund.
Also wir machen es so, die Frage ist ja auch gekommen, so wie ist es in Gesprächen? Der Thilo und ich sind immer so darauf erpicht gewesen, dass wir einfach so fair wie möglich bezahlen. Und ich habe das ja immer schon gesagt auch, dass wenn wir das könnten, würde ich ja auf die Stunde Personal Training oder Leistung einfach auch viel mehr bezahlen. Aber es geht einfach rein vom Geschäftsmodell her, geht es einfach schlichtweg nicht. Wenn es so wäre, dass wir in einer anderen Stadt unser Business hätten und trotzdem quasi die Preise pro Personal Trainingseinheit gleich halten könnten, aber viel weniger Fixkosten hätten, dann könnten wir auch mehr bezahlen. Aber das Geschäftsmodell, die Marge in diesem Modell gibt es einfach nicht her. Und da ist es nicht so, dass der Thilo und ich uns unglaublich bereichern daran, sondern am Ende des Tages, das habe ich ja auch schon oft teamintern vorgerechnet, und das ist jetzt schon sehr, sehr transparent, was ich mit euch bespreche, ist es quasi fast eine 50-50-Rechnung. Also das, was ihr bekommt auf die Stunde, ist das, was uns beiden, und wir müssen es noch teilen, hinten dabei übrig bleibt.
In Wahrheit fährt der Andi hier jeden Tag im Bentley vor und der Thilo im Rolls Royce und wir kriegen gar nichts, Leute.
Es ist eine total spannende Frage. Also das ist ja auch so eine Frage, die wir auch im Gruppenmentorship auch immer wieder beleuchtet haben. Was kannst du überhaupt verdienen in diesem ganzen Bereich, in diesem Bereich Personal Training? Weil um den geht es ja jetzt, glaube ich, gerade. Und das ist schon einfach was man sich überlegen muss, auch als Unternehmer. Das ist ja eine unternehmerische Überlegung, die wir anstellen, und zwar immer und immer wieder. Also auch bei MTMT gibt es ja nur festangestellte Trainer und Trainerinnen, wenn es welche gab. Shoutout Eva, schade, dass du nicht mehr da bist. Und da ist es natürlich ganz klar so, dass wir einfach eben, was ich gerade schon gesagt habe, durchkalkulieren, was kannst du mit dieser Dienstleistung überhaupt verdienen? Genau. Und nachdem wir ja einen hohen Anspruch an die Inhaltlichkeit legen und haben, ist es natürlich auch so, dass wir den ja auch weitergeben müssen. Also wir können ja nicht irgendwie x-beliebige Menschen dahinstellen, die letztendlich halt so das Persönlichkeitsprofil eines MTMT-Coaches nicht erfüllen. Das heißt, diese ganze Investition, die wir in Menschen wie jetzt in Quiz, in Basti, in Rob, wie sie alle heißen, gesteckt haben, das ist ein Haufen Arbeit, der sich dann am Ende des Tages natürlich auszahlt und bezahlbar macht, was aber nicht ein Garant dafür ist, dass man irgendwie auf einmal viel Geld verdient. Also versteht mich nicht falsch, das ist wirtschaftlich läuft das alles gut und es läuft die, was haben wir jetzt, 14 Jahre MTMT, die letzten 14 Jahre gut und wir sind stetig gewachsen.
Rein ins 15. Jahr jetzt.
Rein ins 15. Jahr. Aber es ist trotzdem so, dass es halt sehr endlich ist. Also wenn man darauf erpicht ist, stetig sich weiterzuentwickeln, dann wird man das einfach über sein Arbeitsvolumen machen müssen und irgendwann mal ist quasi halt das, was man auf die Stunde verdienen kann, gedeckelt. Weil sonst einfach die Marge, die Kalkulationsmöglichkeit in diesem Business nicht hergibt.
Gut, und in einer der nächsten Folgen kann ich dann vielleicht beantworten, wie geht ihr damit um, wenn jemand mehr Gehalt möchte? Ich frage jetzt einfach mal nach einer Gehaltserhöhung und dann sage ich Bescheid, wie es gelaufen ist.
Das hast du ja auch in der Vergangenheit schon des Öfteren gemacht, also von dem her.
Eigentlich nicht.
Naja. Ist
mir letztens aufgefallen. Ich hab,
haben wir die immer ausbezahlt?
Die letzte Gehaltserhöhung, die habe ich einfach so bekommen von euch. Da habe ich gar nicht nachgefragt.
Also siehst du, so gehen wir damit um. Wenn es im Endeffekt so ist, dass wir intern, also Thilo und ich irgendwie das Gefühl haben, dass ein Step erreicht ist, dass man aus Gründen X, die es dann im individuellen Fall irgendwie zu besprechen und zu verstehen gilt, dann gibt es halt solche Moves. Haben wir ja jetzt quasi mit einigen anderen gerade auch wieder gemacht. so im Team. Also es gibt schon immer wieder und meistens kommt es schon initial von uns. All diejenigen, die nach einer Gehaltserhöhung fragen, sind eigentlich diejenigen, die sie nicht verdient haben.
Das war auch nur Spaß. Ich wollte gar nicht nachfragen. Ich wollte gar nicht nach einer Gehaltserhöhung fragen. Es war nur Spaß.
Ist da noch irgendwas dabei, was ich vielleicht beantworten könnte?
Ja, ob wir irgendwie über das Thema mal reden. Also,
wir können uns mal ein Tilo dazu setzen und können da auch expliziter darüber reden.
Eine Finanzenfolge machen. Ich meine, dann habe ich, glaube ich, keine Zeit, wenn ihr das macht. Oder ich schlafe ein währenddessen.
Ja. Das kann mir auch passieren.
Das könnte schon. Okay, wir gehen weiter.
Ja, das ist echt so. Also, man muss sich das echt gut überlegen.
Wir gehen doch nicht weiter. Was jetzt genau?
Ja, so als Unternehmer. Das muss man echt ganz klar durchkalkulieren. Und wir haben ja auch Tools erarbeitet. So, kennt ihr vielleicht auch diese Werbung auf YouTube so? Du hast auch eine Immobilie und hast dir schon eine Excel-Tabelle erstellt. Wir challengen dich. Kennst du die?
Ja, ich hab die auch schon.
Schon, oder? Ja. Diese zwei Dudes. Ja. Und sowas hat der Thilo auch gebaut.
Die dann die Excel-Tool verkaufen wollen an mich. Ich bin so, bitte lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur NFL 100 weiterschauen.
Ja, genau. Das haben wir auch. Das haben wir auch im Gruppen-Mentorship. Ist das immer wieder so ein Punkt, über den wir sprechen. Und das macht total Sinn, dieses Tool.
Ja, so, wie setzt ihr Löhne von Mitarbeitern fest? Schon eine interessante Frage.
Also wir haben einfach einen gewissen Standardlohn, also mit dem man einsteigt und dann steigt er halt stetig bis so zu diesem gewissen Deckel, den ich beschrieben habe.
Aber eben auch nicht mehr systematisiert, sondern halt so je nach, ob es sich jemand verdient hat, mäßig.
Und so war es früher ja auch. Also früher war es ja auch systematisiert. Also so vielleicht
es
so.
Es gab diese verschiedenen Coach-Ränge. Also ich habe hier angefangen, da war ich Apprentice, dann gab es Coach, Head Coach und Master Coach, glaube ich.
Genau.
Und das war immer gekoppelt an eine gewisse Gehaltsstufe und auch an mehr, also du hast da mehr gekostet pro Session.
Genau. Ja. Für den Endverbraucher, für den Kunden.
Genau.
Ja. Genau.
Das heißt, die beruhen schon auch immer noch irgendwo auf den ganz alten Systemen, oder?
An den Gedanken der Systeme, ja.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, Finanzen sind einfach echt kein spannendes Thema für mich. Deswegen müssen wir jetzt auch weitermachen. Also, Katharina. Hey ho, was ist eure Herangehensweise bei so Geschichten wie Tennis-Golfer-Arm? Und noch zwei Fragen. Was ist deine Herangehensweise, wenn du Ellenbogenkrebs hast?
Auch da würde ich wahrscheinlich so wieder auf die Antwort von Max' Frage verweisen. Und so die Globalität dahinter sehen. Also auch wieder so über Expansion und Kompression mir Gedanken machen. Und worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben, auch damit einhergehend über PDF. Also mir wahrscheinlich so die Ausrichtung des axialen Skeletts des Menschen anschauen und da versuchen zu intervenieren, bevor ich punktuelle Gedanken an den Ellbogen in Anführungsstrichen verschwende. Heißt aber nicht, dass ich nicht auch durchaus lokal mit irgendwelchen Interventionen wie eine gewisse Art von zum Beispiel Bizeps-Curl irgendwie versuchen würde, auf die Problematik einzugehen.
Ich hab da meine Meinung ein bisschen geändert oder angepasst. Bei sowas würde ich eher spezifisch vorgehen und mir jetzt nicht super duper krass analysieren, wie steht das Schulterblatt und wie steht die Schulter und so weiter, sondern halt wirklich erstmal würde ich mir anschauen, was für Bewegungen triggern diesen Schmerz und kann ich diese Bewegungen irgendwie, kann ich das Muster variieren? Das ist erstmal das Erste. Und dann geht's aber auch wirklich einfach oft darum, dass du Belastungstoleranz aufbaust in diesen Strukturen. Also, dass du halt diese Strukturen gezielt, isoliert, mit sinnvollen Übungen trainierst. Weil ich finde auch so eben so dieses, ja, ich gucke mir erstmal die Ausrichtung an von deinem axialen Skelett und ich schaue mir, wie dein Schulterblatt sich bewegt, wie deine Schulter sich bewegt und so. Das kann man schon auch oft so als Ausrede nehmen, um sich dann eigentlich nicht um das eigentliche Problem kümmern zu müssen. Und das ist bei Ellenbogen, ich weiß nicht, warum es genau bei Ellenbogen ist, aber da ist es irgendwie immer wieder aufgekommen in letzter Zeit. Und ich finde, gerade wenn man sowas hat, kann man sehr gute, einfach isolierte Ellenbogenübungen finden und anwenden und dann wird es auch meistens besser. Mhm. oft ist es auch wirklich, also teilweise ist es ein Quick Fix, wenn du sagst so, hey, das tut mir immer weh, wenn ich irgendwie meine Drück- und Zugbewegung mache, dann ist es oft einfach den Griff zu verändern und es gibt dir schon wieder mehr Raum in deinem Ellenbogengelenk und dann tut es nicht mehr weh. Also das ist, oft sind es keine super fancy Interventionen, die man da machen
muss. Ja, weißt du, wenn, genau, du hast vollkommen recht, du veränderst den Griff und es gibt mehr Raum, aber womit ist dieser Raum gekoppelt? Der wird vermeintlich auch mit einer veränderten Ausrichtung vom axialen Skelett gekoppelt sein, weil irgendwie die, das Schmerzempfinden andere Möglichkeiten zulässt. Also ich gebe dir natürlich vollkommen recht, aber
die Bottomline ist, ich finde, Ellenbogenprobleme sollte man nicht zu
zerdenken.
Krass zerdenken. Das ist wirklich meine Bottomline. Und oft ist es einfach so, hey, rotier dein Ellenbogengelenk gegen Widerstand, ja, progressiv, fertig.
Auf jeden Fall, also halt Belastungstoleranz und definitiv auch einfach halt so strukturell da irgendwie Bewegung reinzubringen etc. Also wirklich lokal macht definitiv Sinn. Shoutout Thomas. F-Punkt.
Ah.
Aber wenn du dir...
Sorry, Thomas A-Punkt.
Nein, also, aber wenn du dir... Ja, sorry. Wenn du dir den anschaust, dann ist es für mich ein Paradebeispiel dafür, und jetzt gehe ich schon wieder ein bisschen weiter, dass nur in Zeiten einer besseren Ausrichtung seines axialen Skeletts er schmerzfreier wurde, genau für dieses Problem. Und dann sind wir wieder bei Stress insgesamt. Wann immer er quasi in einer Lebenssituation war, wo sein Stresspensum sehr, sehr hoch war, manifestiert sich das in seiner Haltung, in der Ausrichtung seines axialen Skeletts und das, was ihm dann wehtut, ist sein Ellbogen.
Gut, das manifestiert sich natürlich dann auch in seiner Biochemie und seiner Schmerzsensitivität darüber und so weiter und so
natürlich,
weiter.
Natürlich, also klar. Verstehe mich nicht falsch.
Da sind wir wieder bei dem rausgezoomten, hey, was sind die eigenen Faktoren, eigentlichen Faktoren? So wichtig, den Rant habe ich ja selber vorhin gehalten, aber wie gesagt, das ist jetzt ein gutes Beispiel, wie man eben manchmal auch einfach reinzoomen sollte und ganz simple Interventionen teilweise finden kann.
Das steht außer Frage. Also
so, keine Ahnung, was auch immer. Curl-Varianten hast du gesagt. So kann man coole Sachen machen. Ja. Ich finde generell Armtraining so mit Rotationselementen
ist da oft fruit.
Eine sehr gute Low-Hanging Fruit. Ja. Ja. Zweite Frage, habt ihr irgendwo was bezüglich Rektusdiastase? Haben wir irgendwo was
ja,
dazu?
Ja, ich habe hier eine.
du hast doch keine, oder? Hast du eine?
Ja, schon.
Aber nicht viel.
Ja, ich kann sie gut kontrollieren, aber
ich habe letztens so einen Bodybuilder gesehen, der eine krasse hatte. Das war richtig freaky.
Ja, extrem viele haben das, natürlich. Die einfach so 3 Zentimeter Öffnung haben, so ungefähr.
Ja, voll. Also, um deine Frage zu beantworten, wir haben dazu nicht irgendwie eine Podcast-Folge, glaube ich, gemacht oder wir haben dazu auch kein Skim-Meeting oder so.
Nein.
Das, wo das am relevantesten ist, jetzt meine Arbeit, ist halt postnatal, also nach einer Schwangerschaft mit Kundinnen. Da ist es irgendwie immer wieder ein Thing. Aber ich weiß es auch nicht so, was ich dazu sagen soll.
Naja, dazu muss man eben sagen, dass da definitiv eben spezifisches Atem- und Positionstraining definitiv Sinn macht. Einfach um letztendlich irgendwie wieder so, ich sag mal, die Verschaltung der einzelnen Bauchschichten irgendwie kontrollieren zu lernen, logischerweise. Also da macht es definitiv Sinn. hast du nicht auch gestern oder irgendwann, da ging es doch um Prep oder war es beim MTMT-Post, ich weiß nicht mehr, dass du nicht willst, doch sowas, dass du nicht willst, dass oder es wäre einfach halt ein Fehler, wenn einfach die Kunden, mit denen du arbeitest, ein Jahr lang irgendwie die gleiche Prep machen müssten und so weiter.
Ja. Und einer meiner Lieblingsrants.
Ja, ist ja auch.
Wenn man seinen Warm-up und seine Prep-Arbeit nicht progressiert, sondern immer das Gleiche macht, dann hat man sich verstanden.
Ja, dann das ist auch Hanebüchen. Das ist mein Schalantat. Aber gerade für eine Rektumdiastase ist es definitiv so, dass da sollte man auf alle Fälle sehr spezifisch reinschauen, im wahrsten Sinne des Wortes, und einfach mal schauen. Hast du jetzt verstanden, endlich mal?
Du hast Rektumdiastase gesagt. Okay. Ich war gerade schon, okay, irgendwas war hier falsch. Ja, da kann man dann schon reinschauen. Das macht dann der Andi für euch.
Aber jetzt nochmal Spaß beiseite. Und wie gesagt, es ist auch ein wichtiges Thema, also wahrscheinlich gerade postnatal. Und solche Dinge wieder lernen. Man könnte es noch richtig fancy machen, so wie ich es beim Eddie immer gemacht habe. Shoutout Eddie. Und wirklich einfach im Ultraschall sich anschauen, wenn man ein- und ausatmet, wie die verschiedenen Bauchschichten, also die Bauchmuskeln arbeiten oder eben nicht, wie sie sequenziert sind.
Jo, okay.
Also wenn du im Raum München bist, weiß ich jetzt nicht, steht da irgendwie?
Nein.
Dann würde ich sowas mal in Erwägung ziehen, weil das macht total Spaß. Also auch selbst mal gesehen zu haben. Also Atemarbeit.
Wie? Ja, aber eben, ich glaube, es ist wichtig, dass man versteht, dass es nicht der Rektus ist, der dafür sorgt, dass deine Rektusdiastase weniger wird, sondern es sind halt andere Muskeln, die einen Verlauf haben, der eher horizontal ist, also transversus, aber wahrscheinlich sogar noch mehr die schrägen Bauchmuskeln, die dafür sorgen, dass sich dann eben die Rektusdiastase wieder schneller schließt. Aber es gibt auch manchmal halt die Rektusdiastase, die ist halt einfach da. Also es ist ja auch so ein Ding, weißt du? Bei dir zum Beispiel. Ändert sich das noch?
Nein. Nee.
Muss es sich noch ändern?
Nein.
Nee. Aber ja, wenn es wieder zusammenwächst nach einer Schwangerschaft zum Beispiel und wenn man diese Diastase wieder schließen will, dann macht es natürlich Sinn, dass man gerade die schrägen Bauchmuskeln wieder zum Feuern bringt, die wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass eben dein Rektus wieder in eine andere Position kommt und dann eben auch die Lücke da geschlossen wird. So ganz grob erklärt. Mhm. Ausatmen halt. Gut und richtig ausatmen, lernen die Rippen nach innen zu rotieren und so weiter, ja. Und wie ermittelt ihr das Trainingsgewicht eurer Kunden? Machen wir schon einen ganz lange Podcast gerade?
Ich glaube schon.
Ich glaube auch. Wie ermitteln wir das Trainingsgewicht unserer Kunden? Wir gucken uns ich gucke mir die Bewegung an und dann schaue ich mir an, bin ich zufrieden mit der Ausführung, also mit der Technik? Bis zu welchem Punkt? Ich schaue mir an, wird die Bewegung langsamer am Ende vom Satz? Wenn sie das nicht wird, dann hat sich der Mensch wahrscheinlich nicht genug angestrengt. Aber das Gewicht ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist die Auslastung, also die relative Intensität ist eigentlich das Wichtige.
Ich finde es so schön, dass du dich
dahin bewegt hast in den
Intensität. Letzten Jahren, dass du endlich mal Training verstanden hast.
Ja gut, das habe ich tatsächlich schon ein bisschen länger verstanden, aber also wirklich das reine Gewicht auf der Hantel für meine Kunden ist meistens relativ egal, sondern wie nah gehen die mit dem Gewicht, das sie bewegen, eben an ihr Limit. Das ist das Wichtigere. Und das ist vielleicht auch die Antwort auf die Frage, weil so das, was da drin steckt, wie ermitteln wir das Trainingsgewicht? So vielleicht gar nicht.
Machst du es nicht bei allen mit API?
Genau, also das steckt für mich da in der Frage drin, so ja, muss man das nicht irgendwie ausrechnen oder so mit irgendeiner Formel? Nee, also wenn du verstehst, wie Training funktioniert, dann musst du dir keine Trainingsgewichte ausrechnen, sondern am Anfang vom Trainingsprozess gibst du dem Menschen irgendein Gewicht in die Hand. So ermittle ich das Trainingsgewicht. Dann schaue ich mir an, wie kommt der mit diesem Gewicht klar? Wenn es viel zu wenig war, dann gebe ich ihm mehr Gewicht als davor. Wenn es zu viel war, gebe ich ihm weniger Gewicht. Also das klingt jetzt vielleicht so, aber genau so arbeite ich und so funktioniert's halt auch. Ich gebe dem Menschen irgendein Gewicht und guck, was passiert. Und wenn ich danach sage, okay, das war zu wenig, dann kriegt der Mensch halt mehr Gewicht. Also es ist wirklich nicht so deep. Und da muss man nicht rumrechnen, da muss man keine Formeln aufstellen, da muss man nicht mit Prozenten rechnen. Das ist alles Schall und Rauch.
Und das Wichtige ist aber dabei, und das hast du ja schon gesagt, und das ist so ein Grundprinzip wieder, wenn wir Menschen Bewegung beibringen wollen, müssen wir erstmal Bewegung verstehen. Das heißt, wir müssen auch ein ganz klares Bewegungsbild im Kopf haben, das wir als Endergebnis in einem Trainingssatz sehen wollen. Und erst daran gekoppelt kann ich ja dann quasi externe Dinge wie vielleicht irgendwie eine Hantel, Kurzhantel, Kettlebell oder sonst irgendwas anpassen. Und eben auch, was du gesagt hast, Bewegungsqualität und wie ist die Intensität für den Menschen? Wie sehr kann dieser Mensch eine Bewegungsqualität aufrechterhalten, die du als Trainerin, glaube ich, oder? Erwartest. Und wenn es quasi nur darum geht, Gewicht von A nach B zu bewegen, dann ist es natürlich was ganz anderes. Also in einem Powerlifting-Kontext wäre mir das nicht so wichtig. Aber in diesem Kontext hier ist es verdammt wichtig. Gut, du hast alles gesagt. Was haben wir noch? Es ist schon 20 nach 12 ist es schon. Nachts.
Okay. Ed Quiz, die geht an mich. Was kommt für dich nach Abschluss der MTMT-Methode? Gibt es etwas, auf das du dich fokussieren möchtest oder ist erstmal Gas rausnehmen geplant? Es gibt einige Dinge, auf die ich mich jetzt fokussieren möchte. In erster Linie Gas rausnehmen. Also ich mache jetzt dann erstmal Urlaub in 2 Wochen jetzt, glaube ich. Und nehme mich auch so aus dem normalen Gym-Business für einen Monat raus. Also im September werde ich nicht auf der Trainingsfläche sein. Ich werde niemanden coachen im September. Auch damit ich Zeit und Energie und Kapazitäten habe, für mich selber rauszufinden, auf was ich mich als nächstes fokussieren möchte. Wir haben die nächsten Projekte, die stehen schon in den Startlöchern. Also ein paar Dinge sind schon klar, die so als nächstes kommen. Es ist ja jetzt nicht, dass irgendwas fertig ist, nur weil die MTMT-Methode abgeschlossen ist. Also es kommt, jetzt müssen wir das Ding vermarkten, wir müssen das an den Mann bringen und eben, es gibt auch schon die nächsten Projekte, die anstehen und so weiter. Aber ja, trotzdem werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen Gas rausnehmen. Und wenn du mich in 2 Monaten nochmal fragst, dann habe ich vielleicht auch eine noch klarere Antwort. Aber jetzt nehme ich mir erstmal die Zeit und den Raum, damit ich zum Beispiel eine Antwort auf die Frage geben kann. Also wir hätten noch 2 Fragen.
Let's go.
Moin. Svantje fragt. Gerne möchte ich wissen, wie man mit einem Gelenk umgeht, das sich manchmal aber schon über einen längeren Zeitraum hinweg anfühlt, als könnte es luxieren. Beim Knie zum Beispiel, bei spitzen Winkeln. Solche Situationen erstmal vermeiden und austauschen oder genau die trainieren. Danke und freundliche Grüße aus dem hohen Norden. Ja, ich wusste, Svantje, das ist nordisch.
Aber es ist ein schöner Name.
Mhm.
Kennen wir die Svantje nicht auch?
Ich habe Fragen erstmal. Du sagst, dein Gelenk fühlt sich so an, als könnte es luxieren. Was heißt denn das?
Heißt es, du hast schon eine Erfahrung mit einer Gelenksluxation?
Genau, das wäre nämlich wichtig zu wissen.
Mhm.
Gab es da schon mal was und du hast deswegen das Gefühl und vielleicht auch die Angst, dass es passieren könnte? Oder hast du einfach nur so die Sorge, dass es passiert? Generell solche Situationen erstmal vermeiden und austauschen oder genau die trainieren? Genau die trainieren, unbedingt. Also wenn du, ich nenne es jetzt einfach mal so, vielleicht ist es auch nicht so, aber wenn du Angst vor gewissen Positionen hast, dann ist Training ein super Mittel, dass du dir nach und nach die Angst vor diesen Positionen nimmst. Du musst nur die Intensität von diesen Positionen, die musst du sinnvoll abstufen, also erstmal musst du relativ niedrig einsteigen und das dann eben progressieren, damit du einfach Sicherheit in dieser Position bekommst. Und da reden wir in allererster Linie mal von psychologischer, mentaler Sicherheit, dass du eben nicht mehr die Angst hast, da könnte was luxieren. Und dann natürlich auch einfach von struktureller Sicherheit, also dass du da wirklich eben deine Sehnen, deine Bänder, deine Muskeln stärker machst in dieser spezifischen Position, um die es jetzt geht. Aber ich würde niemals diese Position vermeiden. Im Gegenteil, ich würde sie eben sinnvoll, und das ist dann, darum geht's, weil da in diesem Wort steckt dann alles drin, nicht einfach irgendwie diese Situation proaktiv suchen, sondern halt mit den richtigen Constraints, mit der richtigen Intensität, im richtigen Rahmen, bla bla bla.
Mit Graded Exposure natürlich.
Richtig.
Sei es nicht deppert, nur nach dem Motto.
Also von daher schon.
Sie spricht genau doch mit Spitzen, von spitzen Winkeln, oder?
Mhm.
Spitzer Winkel und Luxation, weiß ich jetzt auch nicht, also passt der auch nicht so zusammen irgendwie, finde ich. Aber wer weiß das schon?
Ja, nicht wirklich eigentlich.
Ich dachte immer, Luxation oder halt so ist eher assoziiert vielleicht mit rotatorischen Kräften, die wirken und so. Aber es sei ja mal dahingestellt, ist ja egal. Also eben die Frage, die wir eingangs gestellt haben, ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Hast du Episoden von Gelenks- oder sogar Kniegelenksluxationen? Wurden die ausgelöst in einem speziellen Winkel? Aber selbst wenn das mit Ja zu beantworten wäre, würde ich trotzdem weiterhin sagen, du musst diese Position unbedingt trainieren.
Genau, also nur, dass man sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen kann. Erstmal statisch solche Positionen, das ist ein sehr gutes Mittel, dass du erstmal ISOs machst, statisch in diesen Positionen Zeit verbringst, dann ganz langsam in diese Position rein und wieder rausgehst und dann irgendwann bist du quasi bei ganz normalem Bewegungstempo. Und was mir da jetzt gerade einfällt, ist genau das Gegenteil. Viele Leute haben Angst davor, ihre Knie ganz durchzustrecken, zum Beispiel in unserer Beinpresse. Mhm. Und wenn ich das erlebe bei Leuten, dann lasse ich das meistens nicht durchgehen und sorge dafür, dass sie keine Angst mehr davor haben, ihre Knie durchzustrecken. Weil ich will nicht, dass meine Kunden Angst vor gewissen Bewegungen haben. Will ich einfach nicht.
Das ist ja auch ein Phänomen, oder? Woher rührt das?
Ja, man, schau dir mal ein paar Gym-Fail-Videos an, wo halt irgendwer sich sein Knie zerlegt in der Beinpresse. Vielleicht, so, ja. Und schon hast du einen Brainfuck für den Rest deines Lebens, so ungefähr. Also ja, trainier das. Gut. Letzte Frage, Hendrik. Boah, okay, das ist auch eine lange Frage. Hi, MTMT Podcast Crew. Hi. Keep up the great work. Machen wir. Ich frage mich und jetzt auch euch, ob die Fitnessbranche jemals eine gesunde Mitte erreichen wird. Einerseits haben wir, in Anführungszeichen, einfach stärker werden. Alles andere hat ja eh keine Evidenz. Und andererseits absolut neurotische Besessenheit mit Details gewisser Systeme. Habe letztens mitbekommen, wie ein Trainer einem MS-Erkrankten mit starken neurologischen Ausfällen im Bein erklärt hat, dass er nur seine natürliche Asymmetrie ausgleichen muss, um wieder richtig laufen zu können. In Klammern Fragezeichen. Ja, ich würde auch in Klammern ein kleines Fragezeichen setzen. Denkt ihr, das Pendel bleibt irgendwann in der Mitte stehen oder wechseln sich die Extreme andauernd ab und die Mitte bleibt eine Seltenheit? Es scheint, als wäre ein Wechsel von Extremen ohne einen Kompromiss in der Mitte fast schon eine Gegebenheit der Natur, auch im Hinblick auf andere Systeme, siehe beispielsweise Politik. Meint ihr, ihr werdet genug Einfluss auf die Szene haben, um Verbesserung zu erreichen? PS, gerne mal wieder Thilo im Podcast, macht echt Spaß, ihm zuzuhören. Grüße. Nächsten Mittwoch nehme ich mal wieder mit dem Thilo im Podcast auf. Das frage ich mich auch sehr oft, lieber Hendrik. Bist du noch da, Andi? Mhm. Ich glaube, die gesamte Fitnessbranche wird keine. Also erstmal glaube ich, wenn du es auf die gesamte Branche beziehst, dann steht die in der Mitte. So gesehen. So, das ist halt der Mittelwert. Alles existiert auf einer Normalverteilung, wenn du so willst. Das heißt, der Großteil existiert eben in der Mitte.
Da kommt der Rob schon angeholt.
Auf dieser Normalverteilung. Ich sperre mal auf. Wieso? Was will der hier?
Sprich
weiter. Und wir reden da ja sehr, sehr viel drüber, logischerweise. Über diese Extreme und eben die einen sagen, nur das ist richtig, die anderen sagen, nur das ist richtig, die einen sagen, shut up and lift, die anderen sind super neurotisch und machen keine Ahnung was.
ESN kommt.
Ist es unser ESN-Paket? Geil. Also wir haben endlich wieder Gains. Und von daher glaube ich, der Eindruck, der erweckt wird, dass Leute nur auf den Extrempolen existieren, das ist ein Eindruck, der erweckt wird durch Leute, die laut auf Social Media rumschreien. Das heißt, es sind wenige laute Stimmen. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir denken, das ist die Realität. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, weil die Realität ist anders. Wenn du mit normalen Menschen redest, und das ist im Politischen genau das Gleiche, wenn du mit normalen Menschen redest, die meisten sind so, boah, keine Ahnung, die sind mir zu extrem, die sind mir zu extrem, so, ich stehe irgendwo in der Mitte. Wenn du die Nachrichten schaust, kriegst du den Eindruck, dass es nicht so ist. Und das Gleiche ist in der Fitnessbranche auch der Fall. Du guckst auf Instagram und sagst, oh, wir bewegen uns nur in den Extremen. Aber in der echten Welt, die meisten Leute existieren in der Mitte von dieser Normalverteilung. Und das ist ein Problem, das ich sehr, sehr oft sehe, weil dann werden auf einmal zum Beispiel Probleme kreiert, die es gar nicht gibt, die nur gedacht werden, die in unseren Köpfen entstehen, weil wir die Realität verzerrt wahrnehmen. Und das halte ich für problematisch. Also von daher, das ist jetzt mal so der Anfangsrant, aber natürlich weiß ich, was du meinst und wir reden da auch drüber und das ist schon auch ein Problem, diese Polarisierung. Aber ich glaube, wir nehmen dieses Problem stärker wahr, als es wirklich in der echten Welt existiert. Thoughts?
Ja, 100%. Ich gebe dir 100% recht. Ich glaube, auch da muss man wieder zurückgehen zu der Antwort von Max' Frage. Also es geht einfach darum, dass man Weißt du, wenn wir uns alle nicht so wichtig nehmen würden und wenn wir anerkennen würden, dass wir Wegbegleiter sein können, aber niemals final die Löser sein werden, dann hätte man eine Leichtigkeit und hätte aber auch ein Entheben der eigenen Wichtigkeit.
Und dadurch könnte man viel geschmeidiger hin und her pendeln und müsste nicht irgendwie immer auf einer Seite festhängen.
Ja, ganz genau so ist es. Das heißt, das sage ich ja schon so oft, wir wollen uns natürlich irgendwie künstlich professionalisieren und sind dann auf einmal irgendwie Facetten von Trainern, sind auf einmal Schmerzcoach oder Dies-Coach und sonst was. Das ist ja alles nicht notwendig.
Eigentlich nicht.
Wenn wir eben das große Bild verstehen würden und die Big Rocks bewegen würden und Menschen, mit denen wir arbeiten, eben auch genau diese Möglichkeiten an die Hand geben. Also sind wir wieder bei Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung. Und damit will ich nicht, und das ist ja auch eine Diskussion, die wir auch MTMT-intern immer wieder führen, natürlich musst du, um dahin zu kommen, erstmal Sachen wie den Gangzyklus verstanden haben, um menschliche Bewegung wirklich von der Pike auf bewerten zu können. Dafür musst du in dieses und jenes Rabbit Hole hinabgestiegen sein, um das und das und das zu verstanden zu haben und so weiter. Aber am Ende des Tages muss man eben nach oben kriechen und muss einfach 5 Grad sein lassen und einfach die Welt in ihrer Komplexität anerkennen, nicht davon erschlagen sein und sich davor nicht fürchten und einfach sein Ding machen.
Und sein Ding machen, hoffentlich basierend auf Prinzipien. Also das ist der letzte Teil der Frage. Meint ihr, ihr werdet genug Einfluss auf die Szene haben, um Verbesserungen zu erreichen? Ja, haben wir schon. Also von welchem Maßstab reden wir? Wir haben schon einen Haufen Leute positiv beeinflusst. So, da bin ich auch extrem stolz drauf. Und für mich ist das Hauptding, dass du prinzipienbasiert denkst und arbeitest, weil dann bist du nicht Sklave eines Systems und nicht Sklave von einem potenziellen Extrempunkt, sondern dann kannst du dich immer auf jedem Spektrum bewegen. Dann kannst du immer kritisch nachdenken über Dinge. Dann kannst du alles hinterfragen und dann kannst du eben dein Ding machen, was du gerade gesagt hast. Das kannst du dann wirklich machen. Du kannst dein Ding machen, wenn du Grundprinzipien verstehst und wenn du nicht eben einer Ideologie angehörst. Ich meine, du hast vorhin, das habe ich gar nicht vorgelesen. Doch, habe ich vorgelesen. Also wenn du zum Beispiel der Evidenzideologie unterworfen bist, dann nimmt dir das Optionen. Dann nimmt dir das Optionen, wirklich dein Ding machen zu können. Nur als Beispiel, als eine von diesen Bubbles, von diesen extremeren Bubbles, die natürlich auch in verschiedenen Ausprägungen existieren. Also da gibt's Leute, die gehen damit sinnvoll und gemäßigt um. Und es gibt Leute, für die ist es wirklich wie eine Religion so ungefähr. Aber auch da ist wieder die, für die das eine Religion ist, die schreien ganz laut auf Instagram rum und die haben vielleicht auch viele Follower. Das bedeutet aber nicht, dass der Großteil der Menschen so denkt, so arbeitet, wie es die wenigen lauten Stimmen tun. So, das ist wirklich das für mich selber auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess, mich da immer wieder dran zu erinnern, weil ich mich ja auch sehr, sehr gerne aufreg über die Meinungen von anderen und die Missstände in unserer Branche und so weiter. Und da muss ich mich immer wieder rausziehen und mir so die Frage stellen, so, ist es wirklich ein Problem gerade? Betrifft es Menschen oder nervt es mich gerade nur, weil der eine Typ im Internet halt irgendeine Scheiße erzählt? Aber eigentlich ist es egal. Eigentlich sollte es mir völlig egal sein, weil es keine Auswirkungen in der echten Welt hat. Ich meine, keine Auswirkungen auf meine Realität.
Ja, weißt ja. Genau, und das ist genau der Punkt. Also für mich ist es ja so, und das ist natürlich gefährlich, also soziale Medien sind natürlich gefährlich oder bergen ein großes Risiko, ja.
Voll, wenn man nicht mit ihnen umgehen kann, ganz genau. Nicht einordnen zu
wollen. Ich denke aber, um nochmal auf diesen abschließenden Aspekt der Frage zu kommen, ob wir denken, dass wir einen Impact hinterlassen. Ich glaube auch, dass wir das tun. Ich glaube, dass wir ein Teil einer Gruppe sind von Gleichgesinnten, die das tun. Also es sind ja nicht nur wir mit MTMT, sondern es sind ja, Shoutout Manolo zum Beispiel, es sind ja mehrere Menschen und diverse andere, die ich jetzt noch nennen könnte. Und ich bin davon überzeugt, und das ist ja auch unser Ansinnen, dass wir auch mit der MTMT-Methode den eigenen Anspruch von jedem von uns erhöhen wollen und damit natürlich auch den Standard und den Maßstab unserer Branche erhöhen wollen.
Klar.
Und wenn wir das schaffen, und da bin ich fest davon überzeugt, dass das die Entwicklung werden wird, dann werden wir eben intelligentere Denker entwickeln, die auch viel differenzierter eben mit solchen Endpolen umgehen können. Und denen, wie du ja auch schon die ganze Zeit sagst, vielleicht diese Endpole auch relativ egal sind, weil sie in der echten Welt eben mit Menschen arbeiten auf eine ganz andere Art und Weise und so Extrempunkte gar nicht einnehmen müssen. Also mein ewiger Rant, wer von diesen Menschen, die im Internet irgendwie irgendwas laut schreien, arbeiten wirklich mit Menschen? Oder verdienen ihr Geld, weil sie halt einen Instagram-Account haben, über den sie vielleicht irgendwie Werbung verkaufen können oder sonst sowas, weil sie halt 100.000 Follower oder was auch immer, was man braucht, um irgendwie halt damit Geld zu verdienen. I don't know, you get the point. Das ist einfach eine große Frage, die ihr euch immer stellen müsst. Also hört lieber den Leuten zu, mit denen ihr euch irgendwie identifizieren könnt, wenn ihr mit Menschen in der echten Welt arbeitet, was euch wirklich einen Mehrwert liefert.
Und wir haben schon einen Einfluss auf die Szene und der wird nur größer werden. Und das Schöne ist ja, dass wir uns auf andere Trainer und Therapeuten spezialisieren als Zielgruppe.
Ja.
Und dementsprechend der Impact, den wir dann quasi, ich sage jetzt mal, gesamtgesellschaftlich hinterlassen können mit unseren Inhalten, größer ist. Weil wir erreichen in erster Linie andere Verteiler, die wiederum Menschen erreichen. Und das ist ziemlich cool. Also irgendwie zu wissen, du, weiß ich nicht, hilfst irgendeinem Trainer und der hilft wiederum 30 Kunden weiter oder so. Das ist schon geil. Und das ist auch was, das haben wir natürlich proaktiv besprochen in der Vergangenheit. Also, weil jetzt würde es uns nur ums Geld verdienen gehen, dann müssten wir uns an den Mainstream richten, weil da sind mehr Menschen, die uns mehr Geld für Sachen bezahlen könnten. Aber dann wäre der Impact auf die Szene, unsere Branche, in der wir zu Hause sind, nicht gegeben. Oder nur bedingt gegeben, glaube ich.
Was ist mit den Gains? Sind das meine alle, oder?
Ja, das sind alles meine. Was für komisches Zeug wurde denn da bestellt eigentlich? Also rechts unten ist meins. Das ist einzig wahre. Gib mal her.
Ist das alles, was wir bekommen, oder wie?
Präsentier mal kurz die Ausbeute. Also wir haben nicht gelogen. Das ist tatsächlich, wurde gerade eben unser ESN-Paket geliefert. Shoutout ESN, vielen Dank ESN. Und das war auch die letzte Frage. Ich dachte mir schon, dass es heute ziemlich lang dauern wird, weil es waren einfach viele lange, ausführliche Fragen. Leute, vielen Dank an die Newsletter-Crew. Wir machen uns jetzt erstmal ein paar Shakes, wie ihr euch denken könnt, und ballern uns unser Kreatin rein.
Oh ja.
Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr da wart, wie immer. Wir haben euch
lieb. Shit.
Banana Milk Flavor. Sorry, aber
Tilo halt, oder?
Why would you? Wieso sollte man jemals so eine Geschmacksrichtung bestellen? Alles,
das weißt du doch gar nicht. Du hast es überhaupt nicht probiert.
Nein, nein. Okay, jetzt pass auf. Alles, was nach Banane schmeckt, aber keine Banane ist, ist whack. Alles. Ich habe noch nie was gegessen, was nach Banane schmeckt, keine Banane ist und geil ist. Selbst die Lachgummi-Banane sind scheiße.
Wir werden es testen. Hier, das für mich.
Blueberry Cheesecake ist was ganz anderes. Ja. Blueberry Cheesecake bin ich sofort an Bord. Aber Banane, nein, das machen wir nicht. Was ist das, Orange?
Fresh Orange. Weißt du, was da für geile... Ja, aber weißt du, was da für geile...
Ja, da gibt es geile Schokomischen dann, gell? Schoko Fresh Orange.
So gut wird das. Mein Hack ist bei denen. Okay, Leute, ihr seht schon, es geht einiges.
Hast du dir echt... Ich dachte schon, du hast dir einen Crank bestellt.
Crank.
Fresh Orange
sind
zu helfen mit Sprudelwasser.
Ja, geil. Okay, also ihr seht, wir haben jetzt was Besseres vor. Bis zum nächsten Mal.
Okay, bye.